Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Folge 33 sind wir mittlerweile. Wir sitzen wieder live im Trinkteufel. Vorneweg, bevor wir hier zum Gast übergehen, nochmal ein ganz, ganz großes liebes Dankeschön an Hexe und Errol, dass sie uns mal wieder den Trinkteufel hier zur Verfügung gestellt haben. Und an einen gemeinsamen, ganz lieben Freund, den Pascal, dass der das hier arrangiert hat. So ein bisschen möglich gemacht hat. Er hat uns ein bisschen zusammengebracht, sage ich mal. Ich sitze hier heute mit Thorsten.
Richtig. Guten Tag, Timmy.
Thorsten ist seines Zeichens Basser. Ne?
Ja, Bassist.
Bassist bei einer Band, die nennt sich Beatsteaks.
Das ist auch richtig. Das ist richtig, ja. Hast du richtig ausgesprochen. Beatsteaks kam, ja, genau. Ja,
Beatsteaks oder Beatsteaks? Nee,
Beatsteaks ist richtig. Ich weiß nicht, kann ja jeder machen, wie er will, aber Beatsteaks, glaube ich, ja.
Okay. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal erklärt.
Okay, haben wir das erklärt.
Schon mal von meiner Checkliste.
Ja. Richtig, hast du richtig recherchiert. Super. Zumal es ja keinen Wikipedia-Eintrag von mir gibt, musst du ja wirklich 3 Schritte mehr machen.
Ist wirklich so. Also ist ja, man findet ja, wenn man sich so ein bisschen so halbwegs vorbereiten will, man findet ja nichts für dich. Du bist ja richtig, du bist völlig. Ja,
ich bin halt auch nicht bekannt oder populär. Warum soll man da was finden? Ne?
Also Beatsteaks ist ja auch so eine kleine Band. Ne?
Das
ist
ja, halt ja, seit ein paar Donnerstagen, ja, uns gibt es schon ein paar Tage, stimmt. Aber es ist vielleicht nicht so groß, dass man jetzt für alle 5 Mitglieder. Musst du unseren Sänger nächstes Mal einladen, der hat einen Wikipedia-Eintrag.
Wie sieht stimmt, der stimmt, der war da verlinkt, war irgendwann.
Ja, klar.
Hat mich nicht durchgelesen.
Nein, ist richtig
nur
so.
Du warst dir heute wichtig, weißt du?
So. Ja, genau.
Genau, auch heute soll es natürlich ein bisschen um dich gehen, wo du herkommst, was du so machst. Ja. Vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen was über die Band erzählen, in der du da gerade spielst.
Alles, was du willst.
Ne? Deswegen fangen wir mal an. Wo kommst du her? Wo bist du groß geworden?
Ich bin groß geworden in Berlin-Lichtenberg. Da komme ich gerade auch her. Da wohne ich jetzt wieder.
Lichtenberg,
genau. Komme jetzt aus Alt-Friedrichsfelde. Bin in Leipzig geboren, mit einem Jahr nach Berlin gezogen. Gelte wahrscheinlich unter richtigen Berlinern. Christi, bist du richtiger Berliner?
Ja, ja.
Du würdest ja auch nicht sagen, dass ich richtiger Berliner bin, obwohl ich jetzt schon seit 47 Jahren in der Stadt lebe.
Ja, naja, so also dieses eine Jahr.
Ja, ich konnte mich leider nicht dagegen wehren. Ich wurde in Leipzig geboren, aber mit einem Jahr nach Berlin gezogen und seitdem lebe ich halt in Ost-Berlin. Ja,
ja, schön.
Ja, cool. Finde ich auch, gibt Schlimmere. Ja. Ich wäre auch in Leipzig geblieben, aber Leipzig ist auch ganz, ganz stabil, aber ich finde es irgendwie, ganz okay so.
Ja. Wie bist du hier groß geworden? Irgendwie Subkulturen durchlaufen? Oder
ich bin ja schon ein bisschen älter.
Schnöde?
Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin ja 1973 geboren. Ja. Das heißt, als die Wende war, war ich 16.
Also hast du sie voll miterlebt?
Ja, da bin ich, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin auch so richtig, also, ich weiß ja nicht, ob es, da gibt natürlich noch die Alten. Das sind aber die, glaube ich, so richtig die Wende geschädigt sind, so wie meine Eltern, die wieder in der Partei waren und in so Staatsorganen gearbeitet haben. Ja. Die fanden, glaube ich, erst mal Mittel, als dann so, dass die alle zusammenbrach. Bei mir war es ja so, 16, da hast du ja noch nicht so richtig angefangen, politisch zu sein. Mhm. Ich war, glaube ich, der Einzige, was ich war gegen Faschos. Das war mir, glaube ich, wichtig, weil dann die Dinge relativ schnell los, 88, 89, als die Mauer dann fiel, ging ja dieser ganze Fascho-Alarm in Ostberlin, vor allen Dingen da, wo ich gewohnt habe, in Lichtenberg, Weitlingstraße.
Also Weitling-Kiez war ja
noch. Da war mir das Einzige, was mir klar war, ist, dass ich halt Nazis scheiße finde. Das war einfach so. Alles andere war mir ziemlich Wumpe.
Ja.
Und ich habe erst die letzten Jahre tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, wie das mit dem Osten war und so. Subkultur auch nicht, weil, wie gesagt, ich bin in Licht, wenn man sich auskennen würde, da, wo ich groß geworden bin, das war so eine Ecke in Lichtenberg, Friedrichsfelde, da haben ganz viel Menschen gewohnt, wo die Eltern bei irgendwelchen Organen waren. Entweder bei der Armee, bei der Polizei, bei der Staatssicherheit, beim Innenministerium, Botschafter, also Regierungskrankenhaus. Und das war auch, wie meine Eltern das waren, meine Mutter hat an der Staatsbank gearbeitet, mein Vater war beim Ministerium des Inneren. Und deswegen war das bei uns alles relativ normal. Ich war, glaube ich, so ein richtiger Stino. Ich hatte so meine Asset-House-Phase um die Wende rum. Und dann kam aber gleich die Wende. Und dann waren es bei mir gleich eine Beastie Boys CD und Madness Specials Platten, weil ich dann über einen Kumpel in der Ausbildung so Ska, Reggae und so ein Kram gehört habe und dann kam schnell so Punkrock. Und dann ging es relativ schnell los, weil dann bin ich ja bald 18 geworden.
Und dann konntest du dich auch frei bewegen.
Ja, dann bin ich halt, dann war hier Trash, Hardcore Martinez, Sonntags, Esso, war dann echt so richtig Standard bei mir in der Ausbildung und so.
Ja.
Deswegen, Und dann habe ich relativ schnell...
Aber wie bist du da rangekommen? Also war das dann alles über diesen Arbeitskollegen? Nee, oder? Also, weil irgendwie muss man ja, irgendwer muss dir ja mal gesagt haben, Thorsten, da ist was, renn doch mal rein.
Das fing an, ich glaube, wie das immer so ist, mit relativ populären Sachen. Das fing an mit so den bekannten Punkrock-Sachen wie Green Day oder Offspring.
Mhm.
Und dann relativ schnell über, weiß ich nicht, so Fanseins und so Zeit, dann hat mir irgendjemand gesagt, naja, achso, ich muss näher ran, war. Ja, wenn du halt so weit gut findest, dann hör dir mal die und die an. Und dann,
okay,
dann warst du irgendwann bei so 77er Punkrock und dann ist ja irgendwann, weiß ich, dann ist ein Exploited nicht weit, dann bist du auch bei Hardcore und dann ging das relativ schnell, weil das musst du immer natürlich so altersbedingt, so, naja, Ende Teenagerzeit anfangen, 20er musst du ja ballern halt und dann bist du relativ schnell im Hardcore gelandet.
Ja.
Das war dann so.
Ja.
Ich weiß aber so richtig, mein Umfeld, ich habe auch keinen großen Bruder gehabt, der so weit gehört hat.
Das ist ja manchmal so, ne? Dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, der Cousin oder große Bruder und der schiebt dir dann da irgendwie ein Tape noch zu oder irgend sowas.
Nee, irgendwie war irgendwie keine Ahnung, ey. Er kannte ja auch Pascals erste Band, Short Age zum Beispiel.
Ja.
Hab sogar noch das erste Tape von denen.
Den ersten ist Kassette. Eine Rarität, richtig?
Also. Wahrscheinlich, weil ich habe die erste Kassette noch und so. Und das hat ja auch, das ging ja alles relativ schnell. Das, ich weiß jetzt ja nicht mehr, wann das jetzt war, ob das jetzt, das war jetzt ja nicht 90, sondern schon so 91, 92, 93, aber so in der Zeit. Ich glaube, einfach viel so Zeitung gelesen mit Mucke drin. Und dann war das Visions als Musikzeitschrift der 90er ja total wichtig, weil da war ja alle drin von, ich sag jetzt mal so Grunge-Sachen, Soundgarden, Nirvana, bis halt die ganzen kleinen Punk-Rock-Hardcore-Sachen. Und dann gab's ja irgendwann diese Skate-Punk-Scheiße, die halt so ein High erlebte und so durch Biohazard, Shelter, wurde ja Hardcore auch ganz kurz so Mainstream, also nicht Mainstream, aber da waren halt die...
Aber hat sich ein bisschen geöffnet.
War dann so ausverkauft und dann gab's Crossover. Ja, und dann gab's halt genug Bands, die irgendwie aus dem Hardcore kamen, so Downset und so. Und dann, also wenn du dich da so ein bisschen für Mucke interessiert hast, kamst du ja nicht raus aus dem Wühlen. Und dann war das halt, und das war dann Szene soweit, weil ich irgendwann beim offenen Kanal eine Radiosendung hatte, den Hardcore Night Fight.
Dazu
genau, kommen wir dann gleich. Und dann, ja, dann wurde mehr Szene vorbedingt, einfach, warum es ja nur auf Konzerte gegangen.
Ja.
Soweit wie Ding. Aber das, wie die Zeit war, so direkt nach der Wende, da war viel, so, ich bin dann viel so auf Butlers, Busters, also so Skinhead-Reggae und war dann auch ganz oft im wie war das, hieß das draußen im Potsdam?
Lindenpark,
da waren immer so Skinhead-Dinger mit Desmond Decker und so. Und sah damals aus wie so ein Kurt Cobain für Arme, wisst ihr, mit langen Haaren, Bandana, zerrissen Hosen. Und dann beim Pissen immer irgendwelche Eu-Sharpskins, also die korrekten.
Ja.
Immer so, ey, du langhaariger Vogel, hast
natürlich trotzdem. Die Haare.
Ja, so ein bisschen, aber es war immer total entspannt. Du musstest keine Angst haben, weil die keine Nazi-Fotzen waren.
Ja.
Aber da bin ich auch viel so Alternative-Kram. Also fand sowas, Throw the Beach, also so Indie, was so Indie sich genannt hat oder Alternative. Das fand ich halt gut. Sonic Youth und so was.
Okay. Hast du selber in Bands gespielt?
Nee, irgendwie? Damals noch überhaupt nicht.
Ich hab gar nicht.
Mit 425 angefangen. Aber warte mal, ich muss jetzt bin ich 48 vor einem. Ja, doch so. Mit 425 habe ich dann, weil ich glaube ich, war das über die Beatsticks schon? Die kannte ich dann schon? Ich weiß es nicht. Ich hatte eine eigene Band, aber da waren wir dann schon ein bisschen älter. Da habe ich dann schon hier Zivildienst gemacht in Berlin und so weiter.
Okay. Wie hieß die Band?
Low Chains.
Okay.
Mit Z am Ende, aber wahrscheinlich.
Mit Z am Ende, deswegen habe ich dazu nicht gefunden.
Ja, so, ich glaube, dippt auch nicht. Das dippt, glaube ich, tatsächlich. Ich habe noch auf meinem Rechner so eine, unsere erste CD, Amore, Alter Amore, habe ich noch die Songs drauf. Aber das ist nie irgendwo, weil damals gab es noch keine Möglichkeit, die einfach mal zu veröffentlichen.
Ja, gut.
Deswegen findest du da auch nicht. Ja, und mit Z am Ende, ich glaube, das war bei unserer Sänger, da fand er die Onkels gut. Ich habe mich immer ausgeredet, dass ich Gravediggers-Fan war, so Hip-Hop-Kram. Und deswegen habe ich den Z immer erklärt. Konntest du ja keinem erzählen, dass das wegen der scheiß Onkels war oder so.
Ja.
Aber das war keine richtige Band. Doch, war eine Band, aber total unwichtig. Aber wir haben auch schon auf so Hardcore-Festivals gespielt, in der Linse oder in der Klinke, in Marzahn und so eine Dinge.
Ah, ja, geil, ja, gibt's immer noch.
Gibt's immer noch? Weil die Linse gibt's ja nicht mehr, da stehen ja jetzt Townhouses.
Nee, warte mal, Jugendclub Linse, haben sie die jetzt abgerissen? Das war doch hinterm Theater also auch in Lichtenberg, oder?
Ach so, du meinst hinterm...
Am S-Bahnhof Frankfurter Allee, halt nur auf der anderen Seite.
Am Stadtpark da, an der Parkaue. Genau. Das war aber nicht die Linse. Die Linse war eigentlich oben Friedrichsfelder Ost.
Okay, dann sind die da vielleicht hingezogen, weil da...
Kann sein, dann da ist die da immer noch.
Jugendclub Linse ist eben nämlich hoch.
Das kann sein, dass es der noch ist. Aber gibt es da immer noch diese... Obwohl, jetzt gab es wahrscheinlich ganz lange keinen Jugendclub.
Nee, aber.
Aber damals haben die ja immer noch so Bands spielen lassen, ganz viel und so.
Da gab's ich habe da zwischenzeitlich noch Konzerte veranstaltet, ich weiß noch. Ich
hatte in dem Ding da?
In der Linse, aber ja. Halt, wie gesagt, an der Parkuhr.
An der Parkuhr, ja.
So Integrity und sowas haben
ey, du hast. Ich wollte mich eben als EKFer, dachte ich mir, ey, wenn der mich fragt, was ich für Bands höre, da fallen mir jetzt ja nicht mehr so viel ein, aber ich habe letztens Integrity wieder rausgekramt. System Overload, nee, das war ein Earth Crisis. Mir fällt das wieder ein. Und die finde ich so. Weil die so hart und so hart asozial sind,
ja.
Fand ich halt letztens wieder so, boah, ist das eine geile Band, ey.
Ja,
echt
ja.
Integrity damals. Leider bin ich dann irgendwann nicht mehr auf so viele Konzerte gegangen. Ich glaube, das letzte Mal war Murder at Art in der Klinke oder irgendwie sowas in der
Art. Das ist aber auch schon eine Weile her dann.
Ne? Ja, ja. Oder ich habe Final Prayer mal irgendwann im Violet Heart gesehen, glaube ich.
Naja, also, ne, das ist ja, also.
Aber das ist ja Family Business.
Also erstens das und zweitens, das muss man ja auch dazu sagen, also ich sag mal so, auch, ne, so dieses, also du und dein Sänger und so, ihr seid ja durchaus mal auf den Berliner Konzerten hier aufgetaucht. Also man
regelmäßig.
Ne, also ihr wart ja immer mal auch am Start. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann, sag ich mal, da in den Bands gespielt habt, so ein bisschen damit groß geworden seid und dann wart da irgendwann
nee,
weg.
Nee, auf gar keinen. Also wenn ich jetzt bei Bis aufs Messer hinkomme, der eine von denen grüßt mich immer noch, weil der hat damals immer fotografiert, glaube ich, bei Konzerten. Und ich, also auch die ganzen Nasen, also hier Pascals Band, die kannte ich halt damals schon alle von, weil den hat in der Band gespielt und der oder jetzt auch, weiß ich, David und Andy von Cortex.
Ja.
Das ist alles so. Also ich glaube tatsächlich, auch wenn ich das damals nicht so gesehen habe, durch diesen Hardcore, also durch diese Radiosendung und viel auf Konzerten abgehangen, wurde man quasi irgendwann, auch wenn man da jetzt nicht direkt was miteinander zu tun hatte, war das irgendwie dann schon so Szene. Also ich würde, das wird immer doll hochstilisiert mit der Szene, DIY und so. Ich glaube, dass am Ende jeder Bus irgendwie Bock, Spaß haben will und gibt ein paar, die machen alles.
Ja.
Und, aber ich war damals mit so Kumpels aus Brandenburg da, die dann immer, alle haben sich die Kreuz auf die Hand gemalt und da war der Eder aber schon voll und hat an Tische liegen. Bei 25 da live oder so, das weiß ich auch noch, oder bei Gate oder vor 5 Leuten. Das war einfach, ich bin regelmäßig ins Trash, das war jeden Sonntag safe bei mir. 17 Uhr war ich halt hier und bin halt auf die Konzerte.
Zack, Konzert und
dann. Hab, glaube ich, alle gesehen, was man damals sich angucken konnte.
Ja.
Und Esso und damals auch in Schöneberg, Marquis in Schöneberg und so. Mhm. Ich bin ja auch schon so alt, das habe ich. Oder die Weiße Rose damals in Dings.
Ja.
So eine Sachen. Also ich glaube, und dadurch, und Arnim ja auch, Arnim war genauso wie ich halt einfach Fan von der Musik und dann oft aber auch von der Art und Weise, diese durchdrehen, Stage-Diven, das war halt schon was Besonderes.
Ja, verstehe ich.
Dann gab das auch, wisst ihr, dann gab es halt so Bands, die waren so wie Ignite eher total poppig und dann gab es Bands, die waren dann aber fast Metal und das war so ein total weites Spektrum, so wie man es jetzt mit Rap kennt.
Ja.
Das sind irgendwie, das alles war irgendwie Hardcore-Punkrock und das fand ich einfach voll geil. Und alles waren irgendwie Leute, die natürlich immer besser ihr Instrument spielen konnten als ich, aber die waren so auf Augenhöhe.
Wann fing das bei dir an mit Instrument spielen?
Ja, so Mitte 90er oder so.
Und warum Bass?
Nee, Bass habe ich nie gespielt. Bass habe ich nicht mal gespielt, als die mich gefragt haben.
Okay.
Als mich Arnim gefragt hat, ob ich nicht bei denen spielen will, da standen wir wieder nach dem Auflegen im Sage Club.
Ja.
Donnerstags, Rocket Sage, haben wir wieder aufgelegt und waren relativ betrunken wieder, haben aufs Taxi gewartet. Und ich so, ja, aber Ali steigt der jetzt aus. Ja, ich weiß. Ich sage, warum fragt er nicht den und den? Und er so, nee, warum machst du das nicht? Und dann bin ich so nach Hause und habe meine damaligen Freundin und meinen nächsten Tag gesagt, ey, der hat mich gefragt, ob ich da Bass spiele, weil ich war Fan von denen.
Die Story, die hat Pascal schon mal ein bisschen angeteasert. Ja. Wir springen noch mal kurz zurück. Wir machen erstmal die Radiosendung.
Ja, genau.
Also du bist, ne, wir haben es gerade gesagt, du bist da irgendwie reingerutscht, du hast die Musik, fandst du gut.
Ja.
Konzerte.
Ja.
Und wie, warum startet man einen Radiosender? Wie kommt man dazu?
Na, erstmal, weil das möglich war. Da gab es den offenen Kanal damals. Ja. Da bist du in die Brunnenstraße gefahren und hast ein richtiges Studio gehabt. Also so richtig, wie man das jetzt so kennt, wenn man jetzt irgendwelche Aufnahmen aus den 90er oder 0er Jahren.
So ein 2 Meter breites Pult.
Du hast ein Pult, du hast die Player, du hast Mikrofone.
Ja.
Das wurde dann quasi zum Teil sogar noch ins Fernsehen übertragen, weil du dann über Kabel auch so eine komische Frequenz da hattest. Und ich weiß, ich bin mit 18 gleich nach Marzahn gezogen und hatte keinen Bock auf halbe Treppe tiefer. Bist du auch aus Marzahn?
Ja.
Okay, deswegen auch Plattenbau, alles klar. Und hab da so meine Einraumwohnung bekommen am Blumenberger Damm, Ecke Landsberger. Und hab da 200 Schleifen bezahlt und war so, okay, ich hab warm Wasser, ich hab ein gefließtes Badezimmer, ich mach mir ja keine Sorgen, das ist alles easy.
Ja.
Und hab einfach total viel Radio gehört und viel Radio Fritz, Rock Radio B.
Mhm.
Und also der Vorgänger von Fritz war ja Rock Radio B und DT64 noch zu Ostzeiten. Ich saß zu Ostzeit, muss man dazu sagen, wir hatten ja nichts. Ich habe ja diese ganzen Schallplatten gehabt, das heißt, du hast dann bei Duettmusik vor deinem Rekorder gesessen und hast Depeche Mode oder B-52s oder Dead or Alive aufgenommen. Und dann hat der Typ im Studio gesagt, okay, jetzt kommt die erste Seite A, da hast du aufgenommen.
Zack.
Dann hat er nach 45 Minuten gesagt, so, jetzt dreht er die Kassette um.
Seite B.
Hast du die Kassette, dann ja. hat er die Seite B und dann hast du quasi auf einer, entweder hast du auf einer 90er, sogar auf einer Seite die ganze Platte gehabt oder auf jeweils...
Oder musst du es dann teilen, ja, ja.
Genau, aber du hast halt einfach die Musik bekommen, wie ja, du sie haben. Ja. Deswegen war ich schon immer ein mieser Radio-Fan. Also ich bin richtig Fan von Radio.
Im Internet, ich hab ein Interview von dir gefunden, immer noch. Also du bist immer noch ein Radio-Fan,
ich bin
ne?
immer noch Radio-Fan und mache jetzt sogar schon
wieder. Genau, das machen wir auch gleich.
Und mein Freund Robert, oder mein damaliger bester Freund Robert, mit dem ich zusammen gewohnt,
ja.
der macht jetzt so Beatsteaks, Buchhaltung und so, unser Tourmanager,
ja.
der fand auch Radio super und der hat auch mal gesagt, ey, im offenen Kanal kann man Radiosendung machen. Wollen wir nicht machen? Wieso? Oh, geil, Hardcore Nightfight. Habe ich das Warsteiner-Logo genommen, habe das umgemalt, habe ich noch alle zu Hause. Ey. Und dann geil. Haben wir da so Jingles aufgenommen mit Bernte noch, mit Beatsteaks Bernte. Und mit einer Freundin haben wir immer so Bands uns eingeladen. Und da hatten wir halt, Female Trouble, damals Female Trouble noch. Dann Short Age waren da damals. Und wir haben das immer so gemacht, das war immer sonntags unsere Sendung. Wir haben mal 2 6er-Krieger Bier.
Wie lief das? Also musstest du denn vorher anrufen und sagen, ey, um 17 Uhr will ich da... oder?
Genau,
oder?
Du hast da angerufen und da war irgendein Dispatcher oder irgendjemand im Büro und sagt, ja, am Sonntag haben wir noch frei. Du hast dann meist immer, wenn du die Sendung hattest, hast du gleich für den nächsten Monat wieder reserviert, damit dein Termin frei ist.
War das aufgenommen und abgespielt oder war live?
Das war live.
Okay.
Live. Also live sagt man, glaube ich, wenn es gleich kommt.
Okay.
Und aufzeichnen, wusste ich gar nicht, ob das geht. Und dann haben wir die Band eingeladen mit einem 6er-Träger. Bei Short Edge mussten wir alleine saufen, weil die waren ja damals alles Straight Edge. Aber ansonsten, weiß ich, auch Real waren wir da, hier mit Andy von Cortex.
Mhm.
Murder at Art, wir hatten, jetzt fallen mir die alle natürlich nicht ein. Aus Salzki, also diverse Bands und Miozän und sowas. Und haben die immer eingeladen. Und irgendwann haben wir halt auch mal, waren wir im Slaughterhouse in der Leerter Straße Richtung Hauptbahnhof. Wie alt bist du eigentlich, Timmy? Du bist ein bisschen jünger als ich, wa?
Anfang 30, ja.
Okay, dann kennst du so ein paar Sachen, vielleicht muss man noch einen Namen. Und da haben aber Third Statement gespielt.
Aber Slaughterhouse gibt's nach wie vor.
Gibt's auch wieder, ja. Da haben Third Statement gespielt, drei Flaschen in einer Plastiktüte, glaube ich, und Beatsteaks.
Ja.
Und Robert und Nick waren da. Und dann war Robert glücklicherweise so voll, dass ich ihm gesagt habe, ey, die sind voll geil, frag die mal, ob die zur Radiosendung kommen wollen. Und dann hat Robert die gefragt. Und wir hatten damals auch so, die haben dann immer wurde so gemessen. Da waren schon so 1.000, 2.000 Leute haben die Sendung gehört. Im Kabelnetz irgendwie.
So gut.
Also, war irgendwie ganz geil. Oder zumindest hat man uns das so erzählt.
Ja.
Und so hast du die ganzen Bands kennengelernt im Laufe der Zeit. Und so ein paar Leute, die halt so... Der eine, wir haben mal irgendwann... Dann hat ein Gero eingeladen, der halt so ein Fan-Sein gemacht hat. Oder der nur Fotos gemacht hat. Oder der mit seiner Fernsehsendung... Damals gab es ja dann auch mehrere Sendungen, die sich so mit Hardcore-Punkrock beschäftigt haben. Und dann war man quasi... Ich habe immer noch für meine Tickets bezahlt.
Aber du warst da mittendrin. Ne?
Aber man war ja quasi, wir waren irgendwie am Ende Szene. So,
ich wollte sagen, also richtige Szene, Größe. So,
der Größe, aber wir waren auf alle Fälle Teil der Szene, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, hat aber eigentlich Bock gehabt, weil man immer die ganzen Leute kennengelernt, Bier trunken. Und in dem Zuge dachte ich mir so, ey, geil, Gitarre spielen wäre irgendwie cool. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann eine Gitarre geschenkt bekommen, dann habe ich angefangen.
Okay. Und die Musik, die in der Radiosendung lief, die waren dann immer live gespielt von den Bands, die ihr da hattet? Oder habt ihr dann noch eure Tonträger
mitgebracht? Wir haben einfach CDs und meistens CDs und Platten mitgebracht.
Und die habt dann einfach reingeworfen und dann abgespielt? Und, und worauf ihr Bock hattet oder hattet ihr oder gab es ein Konzept?
Naja, die Sendung hieß ja Hardcore Nightfight.
Yeah.
Deswegen war dann schon von Life of Agony bis, also ich glaube so Integrity und so weiter lief dann auch schon. Aber hauptsächlich so Punkrock, Hardcore. Manchmal, also ich habe die Kassetten alle noch, wir haben natürlich immer auf Tape mitgeschnitten. Und manchmal...
Wenn eine Strecke geworfen?
Nee, ich habe die natürlich immer noch. Also alles, was mir Musik anbelangt, habe ich noch. Ich habe alle meine Kassetten, alle meine CDs, alle meine Platten. Und wenn ich da manchmal drin höre, kommt auch mal ein Lassie Singer Song oder so, wenn ich die halt mal gut fand. Aber hauptsächlich war das damals Gitarre und
geil.
Ja, irgendwie schon. Also irgendwie kannst du dir nicht anhören. Also mir stehen die, wenn ich jetzt dran denke, wird es mir total unangenehm, weil wir natürlich so reden, wie so Radio-Deppen und dabei aber natürlich ganz schlecht sind und die Sendung auch live fahren. Und dann sind die Unterschiede und dann, ich bin immer wieder drin in den Song und wie so ein Rummel, auf so einem Rummel, wisst ihr.
Ja, ja.
Und jetzt eine Runde. Und dann Robert war immer sauer, mach den Fader wieder hoch. Aber ich glaube, wir würden hier nicht sitzen, wenn wir die Sendung nicht gemacht hätten, weil das hat ja am Ende irgendwie damit alles angefangen.
Ja.
Dann haben wir die eigene Band zusammen gegründet, Load Chains. Dann ist er irgendwann Mercher der Beatsteaks geworden. Ich habe Backline gemacht, dann bin ich irgendwann auf die Bühne. Er macht jetzt unsere Buchhaltung, so hat sich das alles so...
Das ist ja richtig Family-Business im Endeffekt.
Ja, ein bisschen so, schon, so, ja, so. Auf jeden
Fall. Und jetzt machst du ja immer noch, oder wieder Radio, immer noch
ja,
Radio?
Ja, jetzt hat mich vor 3-4 Jahren mal der Chef von Radio Fritz angesprochen, weil ich an dieser angesagten Band spiele. Ja. Ich weiß nicht, also, der meinte so, ja, hier Beatsticks, ich denke mir immer so, irgendwann, wenn mal jemand die Sendung hört, die ich jetzt mal jeden dritten Sonntag da mache, sagt er irgendwann, ey, du kannst ja nicht Pisse spielen oder irgendwelchen, also ich spiele wirklich alles, was mir so...
Worauf du Bock hast.
Ja, alles. Ja. Also alles außer Rechtsrock, wenn ich auflege. Und, aber ich glaube, irgendwann fällt dir auf, dass das ja ein Jugendsender ist. Und ich bin ja schon, ihr könnt eigentlich bei Antenne Brandenburg eine Radiosendung machen.
Nee, Radio 1, oder?
Radio 1, nur aber Radio 1 habe ich, glaube ich, schon übersprungen, weil ich jetzt schon so alt bin. Und auch, glaube ich, nicht dafür qualifiziert. Aber jetzt darf ich immer einmal im Monat ins Fräulein Fritz und darf da meine Sendung machen, ja.
Okay, cool.
Das ist natürlich geil. Hören aber auch, glaube ich, bis 2000 Leute. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt... Ja. Wer hört denn Radio noch, wisst ihr? Ich meine, du selber machst ja einen Podcast.
Radio ist es nicht, oder?
Ne, eigentlich sagt man, dass das Radio ist. Am Ende ist es ja... Ich glaube, das hier kommt ja aus dem Amerikanischen, war der Begriff. Aber ich glaube, das am Ende ist es eine Radiosendung.
Halt bloß, nur halt aufgezeichnet und dann...
Ja, aber du machst Radio. Ich meine, im Radio gibt es auch hier noch Sendungen, die halt vorproduziert sind.
Ja, vorbei. Das stimmt. Ja, cool.
Beatsticks. Ich laber auch zu lange, wa?
Nee, super, immer okay, raus. Gut. Lass richtig rollen da. Beatsticks.
Ja, Beatsticks ist meine Band, da spiele ich.
Ist deine Band, genau.
Fette Band, ist richtig fett. Das ist eine richtig fette Band.
Laut, wenn man dem Internet Glauben schenken darf, dann spielt ihr ja, also dann seid ihr eine der größten deutschen, und jetzt musst du mir helfen. Was ist das? Alternative Rock Punk?
Ja, ich würde jetzt ganz einfach sagen, ich immer, wir sind eine Rock'n'Roll-Band am Ende. Okay. Oder eigentlich eine Rockband, Bassgitarre, Schlagzeug.
Okay. Aber ihr seid eine der größten, wenn man so die Ärzte, stimmt. Toten Hosen.
Und Rammstein noch nimmst. Und dann
ist Rammstein noch größer?
Rammstein ist in der weltweit. Gut. Ja, die spielen ja überall Olympiastadion und so weiter.
Also
ja,
deswegen.
Rammstein ist, glaube ich, die größte Band der Welt. Glaube ich tatsächlich.
Also so Metallica,
Rammstein, AC/DC so. Und deutschlandweit, ich finde ja immer noch, dass wir, das ist ja Champions League, Rammstein, Hosen, Ärzte. Und dann kommen ja so Bands wie Seed und so, und dann kommen wir, glaube ich. Also wir spielen, glaube ich, finde immer gerne, dass so zweite Bundesliga oder so
fände
ich
ganz geil. Aber dann auch schon oben, immer mit,
ja, immer oben.
Mit Tendenz zum Aufstieg.
Immer Relegation auf jeden Fall. Wir spielen eigentlich immer Relegation zwischen erster und zweiter Liga. Und manchmal sind wir erste Liga. Ich meine, jetzt klar, wir sind jetzt hier in Berlin.
Was spielt ihr da?
Wir spielen jetzt nächstes Jahr hoffentlich zweimal die Wuhlheide.
Stimmt, ne, einmal schon ausverkauft, habe ich
gesehen. Wir sind beide schon, wir haben innerhalb von einer Woche fast zweimal ausverkauft.
Die Leute sind gierig, die wollen.
Die Leute sind heiß, ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, haben wir schon ein paar Mal gemacht, da zu spielen. Das macht, glaube ich, allen auch dolle Freude, wenn wir das spielen. Von daher ist das schon okay. Und da würde ich schon sagen, da sind wir schon echt large, um jetzt mal so Sammy Deluxe zu zitieren. So large im Game, aber das hält sich dann auch, das wird in anderen Städten gleich, ist das auf einem normalen Level. Wir spielen halt in Hamburg halt nicht vor 17.000 Leuten, sondern halt spielen da halt nur...
10.
Das sind dann auch 4,5 oder 5. Ist alles Bombe. Ist halt sehr, sehr viel. Berlin ist da schon...
Ist ja Hometown, ne?
Ich meine, ist Hometown auf jeden Fall.
Du bist ja nicht von Anfang an bei der Band dabei, ne?
Bin der Neue.
Du bist der Letzte, der dazugekommen ist?
Bin der Neue immer noch.
Irgendwie Pascal, ich hatte vorab mit ihm, beziehungsweise er hatte mich angerufen, weil ich wollte natürlich die ganzen schmutzigen Geheimnisse wollte ich schon mal von ihm haben. Gibt ja keiner, aber... Ich habe darauf gehofft. Und der hat mir erzählt, du bist als Fan unterwegs. Also du fandest die Band cool irgendwie, warst Fan.
Ja.
Hast irgendwie dann angekumpelt oder irgendwie so gab es dann Merch und dann Roadie?
Ja, so ungefähr. Gerade fällt mir ein, Pascal hat ja diesen Film mit dir gedreht. Fresse halt ein
Waschbier. Hat er mir erzählt,
Weil der hat so, wieso weißt denn der so gut Bescheid? Habe ich denn mit dem da so? Der hat ja mal beruflich mit uns zu tun gehabt.
Na klar.
Und ja, das war tatsächlich so. Durch diese Radiosendung, von der ich vorhin gesprochen habe, haben wir die halt angesprochen. Dann waren die bei uns in der Radiosendung. Wir wollten danach, nach der Sendung, zu einem Battery-Konzert in Knarrclub gehen und dachten, das handelt sich um die Hardcore-Band Battery.
Aber war sie nicht.
War diese Metal-Band. Die fanden wir natürlich alle total beschissen und haben uns an die Bar gestellt und das waren Arnim, Ali, Bernd, Robert und Icke und haben einfach Bier gesoffen. Und das habe ich seitdem nicht groß geändert. Also ich habe gerne viel Bier mit denen getrunken. Und dann irgendwann da waren die auf ihrer ersten Tour zum ersten Album. Mhm. Und da haben wir uns so ein Kombi gemietet.
War das diese 48,
49? 48, 49, genau. Die erste Platte da. Haben die da im AK-47 gespielt zum Beispiel. Oder im Klecks in Saarstedt. Und im AK-47 waren, glaube ich, ein Zahlen.
AK-47 ist Düsseldorf,
ja? In Düsseldorf, genau. War ein Zahlen da. Und 7 Gästeliste, aber 8 verkaufte Platten und so. Also irgendwie haben die so eine Tour gespielt, die mittelmäßig Fulda, also so ein alt Lehen, die gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und wir sind immer hinterhergefahren mit unserem Opel Astra Kombi. und haben dann immer, zum Beispiel haben wir im Fulda im Stadtpark uns ein Zelt aufgebaut, haben da gezeltet und sind dann zum Konzert und sind dann nachts da so besoffen ins Zelt oder an der Ostsee oben irgendwie im Wald gepennt. Und oder dann irgendwann nach dem dritten, vierten Stopp haben die gesagt, ja, jetzt kommt da mit zum Veranstalter, hier Stoffi und Schlumpf, so hießen die in Saarstedt. Und da haben wir dann gleich da mitgepennt und ab da sind wir da quasi zusammen mitgefahren.
Ja, das ist doch cool.
Und so habe ich, glaube ich, ab dem vierten oder fünften Konzert alle Konzerte der Beatsteaks gesehen.
Aber warum die, also einfach nur, war musikalisch auch deins oder waren die Jungs einfach nur nett und ihr habt ja, gerne Bier getrunken?
Also das kam so, dass im Fernsehen lief auch der offene Kanal. Und da haben die manchmal die Kamera aus dem Radiostudio, wenn die keine Sendung hatten, also wenn da keiner eine Fernsehsendung produziert hat,
ja,
dann haben die einfach die Kamera aus dem Radiostudio laufen lassen. Ja. Und ich habe das in Marzahn immer laufen lassen, weil da immer lustiger Scheiß kam. Und da hatte ich Kabelfernsehen. Und auf immer kam, ich glaube, die Sendung hieß, oh Gott, wie sind wir, Lars Lorenz, der war früher bei Drei Flaschen. Egal, der hat die eingeladen zu sich in die Radiosendung. Und dann saßen die da so rum und dann lief ein Song, der hieß Unminded. War der erste Song vom 48.
Ja.
Und der klang so ein bisschen für mich wie Sick of It All.
Ah, okay.
Und ich war so Sick of It All Fan, war so, Alter, was ist denn das für ein Lied? Und war wirklich ein ganz mieser Beatsteaks-Fan. Ich fand die richtig geil. War die richtig eine geile Band. Die hatten so ein paar Oi-Passagen drin. Da war so ein Sing-Along-Kram dabei.
Ja,
so
ein bisschen Skate-Punkig.
Das wurde so, ne? Skate-Punkig. Ja. Manchmal war es aber auch so, hier, pfter, pfter, pfter. Ja, also so richtig Hardcore-mäßig an dem Content irgendwie. Ich fand das alles voll geil. Da waren das halt alle total stabile Jungs. Also, und man konnte, mit dreien von denen habe ich auch schon mal Bier gesoffen zu dem Zeitpunkt. Also fand ich das erstmal als sympathisch.
Ja.
Und dann hat ein Arbeitskollege von mir gesagt, damals halt noch bei Siemens gearbeitet, ja, der Peter ist ein ehemaliger Klassenkamerad, die sind voll cool. Und dann waren die halt alle nett. Und dann hatten wir auch, das war dann auch in der Zeit, wo ich jetzt, seitdem ich dabei bin, das war immer wichtig, zum Beispiel, man kannte von Anfang an nicht bloß die Band, sondern auch die Freundin oder die
ganze Familie, die da mit dran hängt.
Die Frauen, das ist bei uns immer, das früher hatten wir dann irgendwann mal so einen Titel, die Löwenfamilie, weil wir immer, das ist auch immer noch so, letztens hat ein guter Freund der Familie geheiratet, da hocken dann halt alle, wisst ihr, dann hockt halt, jetzt mittlerweile hocken unsere Kids dabei, die sind, meine Tochter nimmt Arnim in den Arm und sagt, Küsschen links, Küsschen rechts, das ist alles so. Und das war bei denen schon immer so. Mhm. War ein bisschen kleiner noch und so, aber das war schon immer ein netter Haufen von netten Menschen und da kamen alle zusammen. Entweder Zivildienstler oder Student, hast du ein bisschen Zeit, dann ist da so eine Band, da fährst du da mit, dann hängst du da ab.
Ja.
Und dann war das natürlich irgendwann so, oh, ich will auch Gitarre spielen, hat mir Peter natürlich ein paar Akkorde gezeigt. Mhm. Hat mir Peter die Gitarre verkauft und hat mir gezeigt, wie man halt so Saiten macht und wie man das. Und so war das dann irgendwann untrennbar miteinander verbunden, so Kumpels, die aber auch gleichzeitig was machen, was ich ja eh geil finde, Mucke. So.
Ja. Und dann irgendwann warst du Teil der Band und hast mitgespielt.
Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber das war dann so 2000, jetzt vor 21 Jahren.
Ja. Und das war ja eigentlich. Also Anfang 2000 waren ja auch die Jahre, wo es mit den Beatsteaks dann so richtig nach oben ging, oder?
Als ich dann dazu kam, ging es richtig ab, ja.
Endlich.
Hatte ich gesagt, was ist denn los? Soll ich nicht ein bisschen mitmachen, damit ihr
mal aus
der Hufe kommt?
Jetzt machen wir mal richtig.
Ja, so das dritte Album war ja dann so mit, ich glaube, da war Let Me In drauf und Summer, das waren so die ersten, oh, jetzt läuft es im Radio. Oh,
da hast du dann schon mitgemacht? Oder
da habe ich dann schon mitgemacht. Ich habe bei denen, ich glaube, Let Me In habe ich noch nicht mitgespielt und Summer auch nicht. Das hat dann noch entweder Peter gespielt oder unser Soundmann. Ich habe ein paar Songs dann schon gespielt, weil ich konnte es ja nicht. Also ich habe vorher kein Bass gespielt. Mein erstes Konzert mit den Beatsteaks war im Vorprogramm der Toten Hosen vor 13.500 Leuten.
Opala.
Das war mein erstes Konzert davor, wie gesagt, mit Low Chains im Brückenkopf Torgau. Also ich habe halt auch schon bei irgendwelchen Punkern auf dem Fußboden gepennt und habe in kleinsten Läden gespielt, aber halt nicht mit der Band. Da ging's dann, und dann ging es ja relativ schnell, dann kam dieses Smash-Album danach und dann hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und dann kamen so die heftigen Dinger, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, ist ja hier irgendwie, musste ich mir aufschreiben, hier MTV Europe Music Awards.
Ja, das war geil, da waren wir dann nochmal in Rom.
Weiß der Teufel, was ihr da alle
gewonnen habt, ne? Ja, aber das ist natürlich, das war damals so ein bisschen, wisst ihr, jetzt hat halt Juju von Sixten hat letztes Jahr den MTV European Music Award gewonnen als Best German Act. Die hat einfach eine Community gehabt, die haben einfach wie bescheuert gevotet. Und wir waren damals, glaube ich, halt auch einfach so Zeitgeist. Das heißt, die Kids, die dann da anrufen mussten bei MTV, die waren halt alle Rockfans, die haben halt Rockmusik gehört, wie Beatsteaks, wie Donuts. Das war ja eine Zeit lang, war ja Rockmusik so wie jetzt Rap, also Cloud-Rap, Autotune, keine Ahnung.
Ja.
Und wir waren halt einfach Zeitgeist und haben die gesagt, naja, nehmen wir die, sollen die da hinfahren. Die sind noch jung, die spielen mittlerweile auch vor ein paar Leuten und dann sind wir dahin. Und das war natürlich toll, weil wenn du im gleichen Raum bist mit Robert Smith von The Cure, Fergie, von den Black Eyed Peas und Nelly, wenn die dann so drei Meter vor dir stehen. Wir hatten Lust den Abend auf jeden Fall.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Fall. Das kann ich mir vorstellen. Aber wie war das für dich? Also, dass du denn da, ich meine, du fängst da an in eine Band, klar, du hast sie ja begleitet und so, du kanntest sie ja. Und dann stehst du aber da gleich vor 13.500 Menschen bei der ersten Show. Also, ich meine, das ist doch völlig absurd, oder?
Ja, ist total absurd. Also, wenn man das jetzt richtig tiefenpsychologisch auseinanderklamüsern würde, das würde jetzt länger dauern und wäre, glaube ich, auch trocken und langweilig. Aber ich habe ganz lange auch so, ey, nee, was soll denn das? Also, das ist ja nicht, ich bin ja hier nur der Neue und ich mache hier nur so ein bisschen mit und der Verdienst. Also, ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, weil ich so ein krasser Fan war von dieser Band und das halt, ich habe immer in Interviews gesagt, das ist halt der beste Sänger dieses Landes, der Schlagzeuger ist der Hammer, die Bandgitarristen sind krass. Ach ja, und ich mache auch noch mit. So. Und war einfach, also wenn ich mir jetzt so Auftritte ankicke, da kann ich schon verstehen, dass wenn das so Musik ist, die man gerade hört, dass da auf immer diese fünf Typen kommen und mal kurz alles kurz und klein schlagen mit der Art von Musik, weil das war ja auch irgendwie, hatte der Kinder gemacht. Aber in dem Augenblick war ich immer bloß damit beschäftigt, mich hauptsächlich, verspiel mich nicht und krieg keinen Anschluss von meiner Band. Was, muss ich dazu sagen, das war nicht von denen aus, das ist bei mir selber entstanden im Kopf. Also diese Angst oder dieses Unvermögen oder dieses Gefühl, das nicht zu können und der Sache nicht gerecht zu werden, da habe ich immer noch manchmal mit zu kämpfen, aber das war damals voll krass ausgeprägt. Und deswegen kam irgendwann dieses Fresse halten, Bass spielen. So Peter war so, ey, hör auf rumzuheulen, spiel einfach Bass. Jetzt. Und üb einfach und dann hättet schon. Dann habe ich halt geübt und ich weiß ja nicht, wie viele Tage Thomas und Nick alleine im Proberaum waren mit Klick, Klick und ganz langsam gespielt und ich verstehe es nicht. Naja, okay, jetzt verstehe ich's.
Und nochmal.
Ich war halt, glaube ich, relativ fleißig zwischendurch. Mhm. Musste ich aber sein, weil ansonsten wäre total aufgefallen.
Ja, ja, ja. Und wie kam es, dass denn Ärzte, Toten Hosen und so weiter gesagt haben, mit denen, die nehmen wir mit?
Naja, so ähnlich wie als wir damals Turbo Start oder Kraftklub gefragt haben. Also, ich will mich jetzt nicht mit den Ärzten oder uns jetzt nicht mit Ärzten und Hosen vergleichen, aber wenn du irgendwann eine Band bist, die etabliert ist und die waren ja zu dem Zeitpunkt beide schon 20 Jahre unterwegs.
Absolut.
Hosen haben jetzt, glaube ich, 40, damals waren, die hatten ihre 20-jährige Ding.
Ja.
Die haben, weißt du, da haben Green Day im Vorprogramm gespielt, New Model Army, da haben, also, weißt du, die haben so ihre, die haben da einfach in Deutschland, was sind denn jetzt geile Bands in Deutschland, die Rockmusik machen? Und ey, jetzt mal ohne, was willst du denn da fragen? Also da gab, kommst du da an, kamst du an uns nicht wirklich dran vorbei.
Ja, na ja, klar.
Und dann haben die halt uns gefragt, so, weil die das halt, glaube ich, gut fanden, was wir gemacht haben.
Na, offensichtlich. Meine Ärzte haben euch ja irgendwie auch in einem Text irgendwo mit untergebracht und so.
Weißt du, da hast du noch einen Sänger, der hüpft von jeder Box rund. Also das hast du ja dann auch nicht alle. Na, jetzt wird's weniger. Aber wenn er einen guten Tag hat, ja, aber wenn er einen guten Tag hat, also eine Roll rein geht noch. Ein Turnstyle, wie man so schön sagt, ist, glaube ich, macht da noch mit links. Und dann fällt's, dann ist die Band halt auch gut. Also kann ich schon verstehen, dass die uns gefragt haben. Sag ich jetzt mal ganz überheblich. So.
Naja, aber ich meine, ne, ist ja irgendwie dann schon eine kleine Ehre, oder?
Ey, der Hammer. Also man muss so dazu sagen, uns haben auch sogar mal Rammstein gefragt für eine US-Tour. Allerdings hätten wir uns die nicht leisten können. Und das kamen leider auch Anfragen von Bands, Bissig Böse Onkels und so kam auch. Stefan Weidner fand uns damals auch gut.
Ja.
Und da haben wir natürlich aber dankend abgelehnt. Da haben wir gesagt, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben.
Ja.
Aber Ärzte Hosen, ey, ich meine, ey, also was...
Da muss man jetzt ja längst nicht lange drüber nach, oder?
Man braucht da auch nicht lange, weil diese... Ich weiß, dass ich jetzt auch manchmal immer noch in der Kneipe und dann, die Hosen, da sag ich immer, ey, von mir hörst du kein schlechtes Wort. Das sind total korrekte Menschen, das sind total stabile Typen. Das ist eine sehr, sehr coole Tour, also Stimmung auf Tour. Ja, uns ging es da total gut. Wir waren wirklich mit weitaus cooleren Bands unterwegs und wurden viel schlechter behandelt als bei den Toten Hosen, also mit Abstand. Und da kann man einfach nichts sagen, abgesehen davon, die Chance zu haben, vor 15.000 Leuten zu spielen. Und wir haben es echt oft geschafft, dass die nach der halben Stunde Zugabe gerufen haben. Und das ist, also na klar, wenn die Hosen angefangen haben, den ersten Takt zu spielen, waren wir komplett vergessen.
Völlig egal. Ne?
Aber bis dahin und dann am Merch die Band stehen und dann war da wirklich, also da hast du so gemerkt, okay, alles klar, hier geht irgendwas. Das war schon heftig auf jeden Fall.
Bist du noch mit denen irgendwie befreundet?
Ja, also gibt losen Kontakt auf jeden Fall. Also mit dem Andi, mit dem Bassisten, schreibe ich mir sogar ab und zu. Weil wenn der in Berlin ist, dann sieht man sich.
Okay.
Und ja, jetzt war halt lange Pause, aber das letzte Konzert vor der Pandemie und vor unserer Bandpause war, wir haben die Hosen nochmal supported vor 3 Jahren.
Mhm.
Bei so einem Konzert vor nur 25.000 Leuten.
Naja, kleine
Ding, ne? Nee, und sonst, also dadurch, dass wir auch bei KKT sind, was ja die Toten Hosen Touragentur ist, gibt es da relativ viele Überschneidungen.
Okay. Also ist jetzt, Keine Ahnung, nicht, dass die euch mal eingeladen haben und die haben gesagt, das ist jetzt gerade eine Up-and-Coming-Band, die brauchen wir, so ein bisschen aus Eigennutz und dann ist das halt so ein bisschen wieder auseinandergegangen so, sondern...
Ich glaube, das machen die auch immer so, wie die wollen. Also die brauchen keinen, die Hosen brauchen
keinen. Definitiv brauchen die keinen, also da kannst du auch einen Sack Reis vorher auf der Bühne stehen.
Das ist ja, aber den Anspruch haben die schon, wenn man sich das mal... Also mir fallen halt nicht viel, aber so Living End, Green Day, klar, habe ich schon gesagt... Die haben ja auch diese ganzen alten US-Bands, die englischen Street-Punk-Bands, die Boys und so was da so, bei denen haben ja schon alle möglichen Bands im Vorprogramm gespielt und auch sehr, sehr gute Bands. Das machen die schon, weil die den Leuten da auch was Amtliches bieten wollen. Wisst ihr, jetzt sind so Feine Sahne oder uns wieder mal gefragt für ein paar große Dinger. Die wollen einfach, dass es von 18 Uhr bis 3 Uhr
ein schönes Paket
ist. So.
Ne?
Genau. Ja, ja, ja. Deswegen ist es schon so ein. Also wir haben natürlich auch, wie jetzt in der Situation, wo du sagst, du hast da vielleicht mehr von, dass ich hier sitze, aber am Ende haben wir beide was davon. Und so haben da auch beide was davon. Die Hosen haben was davon, dass wir den Abend mit den Runden machen. Und wir können uns auch nicht beschweren, dass wir vor den Hosen gespielt haben.
Wie ist das bei euch? Wen nehmt ihr da gerne mit ins Vorprogramm, auch was euch gefällt?
Wir haben es eigentlich genauso gemacht. Ja? Also wir haben da vor den Hosen lernen heißt siegen lernen, haben wir immer gesagt. Wir haben das nicht anders gemacht. Also eine Band wie Turbostart oder eine Band wie Kraftklub oder so, die haben wir nicht mitgenommen, weil die halt so riesig sind, sondern... Die waren ja klein und unbekannt. Und
aber siehst du da eine gewisse Verantwortung bei größeren Bands, dass man sagt, irgendwie, um vielleicht auch diese ganze, keine Ahnung, Musikbusiness da so ein bisschen am Laufen zu halten und irgendwie auch anderen Künstlern oder Künstlerinnen eine Chance zu geben und da nachzukommen?
Ja, das kann man natürlich so hochstilisieren, aber wenn ich ehrlich bin, also, nee, ich sehe da keine Verantwortung. Das würde ich erstmal, ich finde aber, man wäre ja total bescheuert. Wisst ihr, weil zum Beispiel, also Turbostart ist immer ein super Beispiel, mit denen haben wir ja mittlerweile auch eine Geschichte, eine gemeinsame. Da ist einer der besten Songs entstanden, den wir live spielen.
Ja.
Und Turbostart ist einer meiner absoluten Lieblingsbands und ich finde die alle, das sind alle richtig gute Freunde.
Okay.
Das ist richtig, richtig eng.
Ja.
Und da wäre man ja schön blöd, wenn man die Chance nicht nutzt, eine Band mitzunehmen, die man geil findet. Also man hat, also ich glaube, die würden auch nicht mitfahren, Wenn das jetzt so, also passt mal auf, wir sind ja die Beatsticks und jetzt tun wir euch mal die Freiheit. Weil am Ende, wisst ihr, Peter von Turbostart, der ist genauso alt wie Icke. Und Martin, der ist, hat, seine Tochter ist so ähnlich alt wie meine Tochter. Das heißt, wir sind alle eine Generation.
Mhm.
Ich finde die Bus einfach super und die finden uns super, deswegen fahren sie ab und zu noch mit, auch wenn sie das selber ja nicht mehr nötig hätten.
Ja.
Und so ist es mit anderen Bands auch. Ich glaube, wir haben immer Bands mitgenommen. Als zum Beispiel Peter irgendwann Annemarie Kantereit im Radio gehört hat, kannte die noch kein Schwein, dann waren die bei uns mit. Und dann wissen wir ja alle, was mit denen passiert ist. Jetzt sind die halt natürlich an uns vorbei, Kraftklub genauso. Aber erstmal Dendemann, Fat Tony, das waren alles Sachen, die wir geil fanden, ohne drüber nachzudenken, was wir denen jetzt für einen Gefallen tun.
Ja.
Es war, Billy Talent war damals genauso ein Ding. Das haben wir einfach, fanden wir halt super gut. Das kam damals sogar von der Plattenfirma mal, aber ansonsten immer so, ich finde geil, lass doch fragen.
Ja, ja, ja. Naja, klar, wenn man in der Position ist, warum
nicht? Das ist natürlich voll geil. Weißt du, das war auch die Phase, da konnten wir uns das leisten, denen zu sagen, hier, wir zahlen euch halt nicht bloß die Unkosten, sondern da gibt's für alle ein Hotelzimmer oder ihr kriegt halt sogar eine Gage.
Mhm.
Das ist doch voll geil. Catering sofort mit. Die haben immer im gleichen Catering gesessen.
Ja.
Und das hat man natürlich von den Hosen gelernt. Und da wärst du ja auch, das war immer geil, finde ich.
Na schön. Hast du, wenn du zurückdenkst, ich meine, du hast das ein oder andere Konzert gespielt, hast die ein oder andere Tour ja auch gemacht. Irgendeine besondere Tour in Erinnerung geblieben, wo du sagst, die war mega geil. Total super. Die Bands, die da mitgespielt haben, weiß ich nicht, so dieses Komplettpaket einfach?
Also ich weiß, das sind so zwei Sachen, die ich so immer sagen muss. Ich habe so die Phase, wenn wir dann so bei den, also da haben wir unsere Tour gespielt, dann war das halt so, okay, jetzt ist halt der Columbia Club zweimal ausverkauft. Okay, in Berlin wird es vielleicht die Columbia Halle. Dann ist es halt in, oder immer wenn die Hallen so ein bisschen größer oder du hast halt ganz sicher im ausverkauften Backstage in München gespielt, das war das große Backstage und dann waren wir aber auch noch und dann sind wir auf Festivals und waren so die Band, die so 16 Uhr gespielt hat beim Hurricane auf der kleinen Bühne und zeitgleich mit uns haben, glaube ich, Muse gespielt und du siehst halt, dass ich, also die Bühnen stehen ja so ein bisschen voneinander entfernt und der Letzte, der sich umdreht zu uns, steht aber schon mit dem Rücken zu Muse. Also du hast so gemerkt, dass auf jeden Fall die mussten den Hangar sperren beim Bizarre, weil auf jeden Fall so viele Leute uns sehen wollten und hat man natürlich erst im Nachhinein so mit, oh krass, wie viele da waren und so.
Ja, ja.
Das fand ich schon heftig, nicht als man so die letzte Band war, dann fand ich es total krass, als wir so...
Aber wann war denn, um da nochmal kurz einzuhaken?
Das fing so an 2004, 2004, war so kurz vor Smack Smash.
Okay, da war so dieser Punkt, wo ihr auch langsam gemerkt habt. Da
merkt so, ui, jetzt
was irgendwas ist hier los, krass. Irgendwas passiert.
Genau, und dann ging es los mit 2007, waren dann auf immer so die Hallen. Und dann ging das da los, dass sie dann so mit zwei Bussen losgefahren und Westfalenhalle ausverkauft. Das erste Mal ausverkaufte Wuhlheide und so. Und dann denkst du, oh, Alter, krass. Und dann so die Zeit danach, oder dann so bei Rock am Ring als vorletzte Band, da haben wir zum Beispiel für Audioslave gespielt und die hatten danach keinen Bock mehr auf die Bühne zu gehen. Das war dann einfach so.
Schlimm,
so. Ja, und also das fand ich schon heftig. Und da gab es aber auch, also ja, wir haben auch mal so eine Tour gemacht, da sind wir durch ganz Europa gefahren. Da haben wir
habt uns ihr das gemacht? Also seid wirklich, ihr richtig?
Also von Italien, Frankreich, ehemaligen Jugoslawien, also Kroatien, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Polen, Schweden, Finnland, Norwegen, England, Benelux, klar, Österreich, also
alles.
Da haben wir uns doch wirklich, da haben wir so richtig Geld verbrannt, weil natürlich in Barcelona kamen halt 250 Leute, wovon halt 15 aus Spanien kamen.
Ja.
Aber das fand ich auch total heftig. Und dann haben wir in Malmö in so einem 700er Laden vor 170 Leuten gespielt. Mit einem Millen Collins Side Project. Und das fand ich auch total geil. Oder in England irgendwie mal. Wie heißen die denn? Jetzt muss ich immer überlegen. Mit Nathan Gray am Gesang?
Ach ja, ja. Fällt uns noch ein.
Ja, fällt uns noch ein. Die haben uns zum Beispiel mitgenommen, dann waren wir da Support oder. Boys That's Fire, genau. Oder dann waren wir zum Beispiel mal, so haben wir so vor ein paar Jahren so eine kleine Tour durch Polen gemacht mit dem Highway Tiger, mit dem Sprinter. Mhm. Und dann Hotels gepennt und dann bloß, also nur wir fünf und ein Tourmanager, glaube ich. Kein Backliner haben wir selber aufgebaut. Jetzt sind halt so die Sachen. Ansonsten ist es, wie gesagt, schon so viel. Ich kann mich an das Fest in Karlsruhe erinnern, wo immer 100.000 Leute vor der Bühne standen, so ein umsonst und draußen.
Ja, ja.
Oder dieses Woodstock in Polen, was so riesig ist. Oder halt diese Dinger, wo Anni das erste Mal sagt, jetzt knien sich mal hin. Und auf immer denkst du so, wie jetzt hat sich komplett Rock am Ring hingekniet, 90.000 Leute. Das ist alles heftig.
Ja.
Aber ein Esso-Konzert, wo ich bald gestorben bin, weil es 70 Grad hatte und viel zu voll war und so.
Bleibt dann hochhängen, ne?
Immer so Dinge. Ey, wisst ihr noch, da haben wir mal gespielt. Ah ja, wo wir dann auch tanzen waren, wo ich so besoffen war, dass ich noch bla oder so. Da gibt's, glaube ich, fallen dir jeden Tag 10 verschiedene andere Sachen ein.
Ja. Na, ihr machtet ja auch noch schon eine
wir machen, ja, das ist dann schon Weile. Echt lange, war das vergesse ich immer.
Ja.
Aber wenn ich jetzt schon 21 Jahre dabei bin und die anderen schon 5, 6 Jahre länger, das ist schon
krass. Ist
ein halbes Leben bei manchen Leuten.
Völlig.
Oder ein ganzes Leben.
Absolut, ja. Amerika habt ihr auch gemacht?
Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Bei der Vince Warped Tour habe ich mal gegen den Bassisten von Sublime, dann hießen sie Long Beach Dub Allstars, im Bierbongsauf gewonnen.
Gewonnen, okay.
Hey, der hat geschlagen. Der hat geschlagen. Ganz klar habe ich gewonnen, 1-0. Und der ist ein Riesentyp. Ja, da waren wir mal auf der Warped Tour, aber das war dann, glaube ich, weil...
Funktioniert Amerika für euch?
Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Jetzt würde da wahrscheinlich kein Schwein kommen.
Keine Ahnung.
Man müsste dann, man muss, glaube ich, dann einfach dranbleiben. Du musst
immer wieder.
Touren, dann musst du. Also, und wir hatten ja ein Pensum. Wir haben ja teilweise 140 Konzerte hier in Europa gespielt. Wisst ihr, warst ja die ganze Zeit unterwegs. Das wäre, also wir hätten, glaube ich, wir wären als Band nicht mehr zusammen. Weil es gibt ja Bands, die machen sowas. Die sind drei Monate im Jahr zu Hause. Ansonsten sind die halt immer nur am Do's Pain. Und ich glaube, wir haben hier noch Doozy Paid hier in Europa. Und haben's ja probiert mit Italien, England, Frankreich, Hawaii. Und irgendwie war es so, ey, wir können es machen, wir können da spielen.
Aber man muss es auch nicht.
Aber ja, vor allen Dingen ist es halt auch echt, muss sie da leisten können. Und ihr habt keine Plattenfirma da drüben, die gesagt hat, also als wir bei Epitaph waren, da kamen so Sätze wie, the money will be there, aber da kam kein Money. Ja. Also war dann halt so, dann machen wir doch eigene Faust, aber dann halt 6 Wochen in so einem Sprinter. Und du hast ja, wir haben ja hier zu tun gehabt. Das war ja dann noch so, haben ja auch jetzt 8 Studioalben, 2 DVDs, 2 Live-Alben, ein Greatest Hits. Also war ja auch immer, wir haben wirklich jedes zweite Jahr irgendwas gemacht.
Ja.
Du hast einfach genug zu tun.
Ja.
Und dann ist Amerika halt runtergefallen, ja tatsächlich deswegen.
Was ist der verrückteste Ort oder verrückteste Land, wo ihr gespielt habt?
Wir haben mal jetzt müsste ich im Griff kennen. Wo kommt der tasmanische Teufel her? Wo kommt Dracula her?
Ist das nicht in Transsilvanien, Rumänien.
Da waren wir mal.
Okay.
Wo dann noch irgendwann hat es aufgehört mit Autos, da man muss nach Eselskan, dann haben wir auf so einem Festival gespielt. Das war weit weg.
Ja, da war ich schon, ja.
Buenos Aires war halt auch schon toll, weil es so weit weg war.
Aber funktioniert auch.
Buenos Aires war ganz geil, waren wir mit den Hosen zusammen.
Ah, aber die haben da unten eine richtige Fanbase, oder?
Ja, die spielen da vom Stadion. Warum? Bei den 10.000
Leute. Wie ist warum?
Naja, weil es keine Ramones und kein AC/DC mehr gibt oder so. Keine Ahnung. Ah, okay. Und weil die Hosen dann einfach da jedes Jahr hinfahren. Oder jedes zweite Jahr.
Machen dann noch Urlaub und spielen dann Konzerte?
Ja, ja, die fahren dann immer ihre zwei Wochen hin, spielen.
Ja, ja. Ja. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht von Anfang an von der Band gelebt, oder?
Nee.
Wann ging das los ungefähr?
Warte mal, ich hab 99. Da war ich noch Student. Dann habe ich mich exmatrikulieren lassen. Dann habe ich gearbeitet als Küchenhilfe beim Catering, habe aufgelegt. Geil, läuft gerade hier Pennywise, ja. Brohim. Der läuft in so einem Laden. Wie oft hört so ein Barmann diesen Song?
Alter? Keine Ahnung.
Boah, heftig. Heftig. Toilette daran, genau. Wir haben, ich glaube, das hat so 2005, 2006 oder so, da ging es dann los, dass wir so angefangen haben mit 500 Euro im Monat. Aber ich habe, glaube ich, natürlich immer noch, wir haben alle Nebenjobs. Anim hat in der Kneipe gearbeitet. Mhm. Ich glaube, Peter hat immer so Runner-Jobs gemacht. Bernd und ich haben, ich weiß, dass ich mit Bernd zusammen im Bodemuseum die Alarmanlage aufgebaut habe. Da haben wir Kabel gezogen, da kann ich mich noch erinnern. Und da waren wir schon in einer Band zusammen, glaube ich. Okay. Und ansonsten habe ich ganz lange aufgelegt gegen Kohle.
Machst du das nicht immer noch?
Ja, aber jetzt, na jetzt gerade, jetzt, also... Na, ja. Nehmen wir mal, wenn die Pandemie jetzt weg wäre, ja, würde ich es immer noch ab und zu machen. Aber das ist dann eher so Spaß, okay, weil jetzt ja auch das Kind da ist. Mhm. Aber da war das richtig fest. Ich hatte so 3-4 feste Daten. Mhm. War jede Woche im Rosis oder nee, immer im Monat im Rosis, dann aber dann noch im Musik und Frühen und dann noch da. Das nicht mehr so oft. Aber dann irgendwann 2007, 2008, dann ging das so einigermaßen los.
Da konnte man dann auch mal eine Miete und davon zahlen, genau, und so weiter.
Ja, als wir uns das erste Mal gegessen haben, wir haben uns dann irgendwann... gesagt, wir machen jetzt so eine Auszahlung, dass sich jeder einen Computer kaufen kann. Weil wir alle dann so Pro Tools oder irgendwas benutzen wollten, mussten wir uns alle einen Mac holen.
Ja.
Da sind wir halt und haben auf einmal so einen Rechner da in meiner Wohnung. War so, wow, wie heftig.
Geil. Und alle von der Band bezahlt.
Und alle von der Band bezahlt, ja, ja, auf jeden Fall.
Wie ist das bei euch? Habt ihr Management irgendwie? Macht ihr das alles selber? Organisiert ihr euch selber? Oder wer hat da überhaupt den Hut auf bei euch?
Nein, da gibt's, ich glaube, bei so einer Band hast du halt, glaube ich, ganz viele verschiedene... ich sag jetzt mal so Töpfe oder so Nebenkriegsschauplätze. Du hast dann,
ist auch charmant ausgedrückt.
Ja, wir haben unseren Merchandise, den machen wir komplett alleine. Das machen nur wir, da macht doch kein anderer mit. Wir produzieren das. Klar geben wir jetzt den Auftrag zu einer Druckerei, aber...
Ihr steht nicht selber am Sieb und...
Nee, haben wir aber auch schon gemacht. Ja. Wir haben auch schon unsere Platten gestempelt und dann, ich letztens mitbekommen, dass die Smack Smash wurde mal in so einem Keller, die Wasserschaden, dann hat uns die Warner halt einfach so eine Riesenmarge, dann haben wir die Platte einfach die Wasserschaden-LP genannt und haben die alle gestempelt und unterschrieben. Und da irgendwann drauf gemalt und dann wurde, also von der Idee bis zum Verkauf machen wir alles selber. Meine Schwester sitzt bei uns im Büro und verschickt die Pakete.
Geil.
Dann gibt es natürlich so das größere Business, also Live-Spielen, da haben wir natürlich eine Agentur, KKT, und da ist auch ein Management mit dabei. Also hier, wir haben Erik vom Anke Sellys ehemals, kennst du dich auch noch, und Thorsten, der halt bei Schimmel Trouble Bass spielt, ist halt schon seit Ewigkeiten unser Manager. Die kümmern sich natürlich um alles andere, so Plattenfirma oder Verlag und so ein Kram.
Ja, ja.
Und aber intern, so unser Money-Business oder unser Business haben wir selber organisiert. Also wir haben jetzt der besagte Robert, mit dem ich die Radiosendung hatte, der kümmert sich um unsere ganze Buchhaltung.
Mhm.
Und ansonsten gibt es natürlich immer, du hast natürlich immer irgendeinen Anwalt, einen Steuerberater und so. Aber das ist alles, also das sind alles wir. Wir haben jetzt auch eine eigene Plattenfirma gegründet.
Schon dicht bei euch, ne?
Ja, also es gibt nichts. Das ist alles, am Ende bestimmen wir fünf die ganze Zeit, was gemacht wird.
Seid ihr alle gleichwertig? Also auch du, der jetzt als Letzte dazu gekommen ist?
Irgendwann haben wir beschlossen, alle durch fünf. Immer und alle, okay. Egal was.
Okay.
Und das ist voll geil.
Ja.
Also kann ich sagen, und glaube ich, kann ich auch für alle anderen sagen, selbst wenn jetzt Thomas irgendwann mit einem Hand in Hand fast im Alleingang gekommen ist, kann der, glaube ich, schon genau einschätzen, dass das so, weil wir ja schon immer so eine Liveband waren. Also die Band hat ja schon immer, die Leute kennen ja Hand in Hand, klar von MTV so ein bisschen, aber jetzt nicht aus dem normalen Radio, weil wenn du aus Berlin rausfährst, hörst du keine Beatsticks im Radio. Das passiert so gut wie nie.
Okay.
Also es gab mal ein Delta-Radio da oben im Norden, die haben mal so ein bisschen was gespielt, ansonsten finden wir im Radio auch nicht statt. Das heißt, wir waren schon immer so eine Live-Band,
ja,
und da stehen nur mal alle fünf da und deswegen fand ich das eine sehr...
Das ist eigentlich eine charmante Herangehensweise.
Ja, und wenn ich ehrlich bin, so Bands wie Donuts, oder gibt es so ein paar Bands... Das machen viele so. In
der Größenordnung.
Nee, überhaupt. So, lass uns das einfach nicht. Weil, also Fakt ist, ich bin halt nicht so ein Songwriter wie Thomas.
Ja.
Und hab da vielleicht aber ein paar andere Sachen, wo er auch keinen Bock drauf hat. Dann kümmere mich dann eher um so einen kleinen Scheiß beim Shop oder so und kümmere mich darum, dass der Ticketverkauf funktioniert, wo er natürlich auch was von hat. Und so sieht das hoffentlich jeder. Ich rede jetzt immer nur für mich. Aber ich glaube, nach den letzten 20 Jahren kann ich schon einschätzen, dass alle damit zufrieden sind. Ja, ja.
Also doch, okay. wollte gerade sagen, dass auch alle damit fein sind.
Ich glaube, mittlerweile hätte der eine oder andere was gesagt, weil er damit ein Problem mehr hat. Ja. So, ey, sag mal, wieso kriegen so wenig?
Ja, genau. Nein.
Nee, also Ego-Shoots und so gibt es auf jeden Fall, aber das ist oft nur künstlerischer Natur. Also wieso ist denn jetzt mein Basslauf nicht mehr so oder wieso soll ich nicht jetzt so spielen oder ach so, ich soll das so singen, ach, ich soll die Snare so spielen. Da macht man sich dann eher stark. Aber bei der Kohle waren wir bis jetzt, wir hatten aber auch das große Glück, erst war so wenig da, dass es keinen interessiert hat.
Und dann
hat es für alle okay reicht. Mhm. Keiner von uns ist durch. Wir sind jetzt alle nicht Millionäre.
Müssten alle noch arbeiten.
Wir müssten alle, wenn jetzt die Pandemie noch weitergehen würde und die Leuten, die was zu sagen haben, ich muss ja aufpassen, wie man es sagt, nicht irgendwann einen gesunden Umgang mit dieser Pandemie und mit diesem Virus was einfällt und man sagt, dann müssten wir alle 5 sehen, wo wir bleiben.
Ja, ja. Wie habt ihr euch jetzt durchgeschlagen? Also was macht man jetzt?
Ja, wir waren die letzten Jahre sehr, sehr clever und haben sehr gut gewirtschaftet, würde ich sagen. Und haben einfach unser Alterspolster so ein bisschen jetzt angerissen. Haben gesagt, so jetzt zahlen wir halt ein bisschen was aus, was dann vielleicht für 50, 60 plus genommen worden wäre. Aber waren halt sehr luxuriös unterwegs und konnten uns ein kleines Gehalt jedem zahlen, dass jeder von uns Miete, Musik essen, machen konnte, andere Sachen machen konnte. Und haben aber auch, wie gesagt, diese Cover-EP In the Presence of aufgenommen, waren im Studio, haben jetzt auch wieder angefangen, Musik zu machen und so wie jede andere Band, die das große Glück hat, irgendwie ein bisschen Geld verdient zu haben, Musik machen und an der Band weiterfeilen.
Okay. Wie ist das da? Also seid ihr angestellt dann bei eurer Firma? Dann
nee,
bei
wir sind, der glaube, Band? Wir sind alle GBRs, beziehungsweise eine GmbH und Coca G, glaube ich, soweit in der Art. Und sind alle Gesellschafter, Geschäftsführer. So. Okay. Also diese selbstständige Business.
Ja, okay. Also ist schon durchprofessionalisiert.
Ja, mittlerweile mal, schon. Ja. Da kümmert sich auch tatsächlich ein richtiger Steuerberater drum. Ja, ja. Weil, also, das kannst du ja nicht
auf dem Niveau.
Ne? Ich glaube, von uns Fünfen, das zu 10.000% keiner hinbekommen würde, da irgendwie Durchblick zu haben. Nicht so die Herren Musiker, sondern also ich mache ja meine Steuererklärung für mich als selbstständigen Künstler alles selber. Und das ist für mich schon immer aber das für so eine große Firma.
Ja, das macht keinen Sinn. Was hast du jetzt während der Pandemie, also wir haben es gerade gemacht, gesagt, ein bisschen Musik aufgenommen, ihr macht viel selber, aber live irgendwelche Autokonzerte, Sitzkonzerte, irgendwas gemacht irgendwie?
Helge Schneider hat da jetzt...
Hat abgebrochen, habe ich gesehen.
Vor 3 Tagen dieses Strandkorb-Konzert. Und das Erste, was ich dachte, ist, also erstmal stabile Wortwahl, von wegen verlogen und alles scheiße. Und dann dachte ich mir was ganz kurz, hätte er mich auch anrufen können, ich hätte ihm sagen können, dass das Quatsch ist, dass man das nicht machen soll. Also man muss es ja immer differenzieren. Also man muss ja heutzutage sowieso aufpassen. Bei Helge Schneider wird ja gerade auch von den ganzen Querdenkern und Schwurblern jetzt auch wunderschön vereinnahmt, weil er sich ja gegen bla. Das stimmt ja alles ja nicht. Ich finde nur, als Künstler muss man sich genau überlegen, was man sich da auf die Naht zieht, wenn man so ein Strandkorb- oder Picknickdeckenkonzert macht. Und wir haben das große Glück, dass für uns von Anfang an klar war, die Art und Weise, wie wir Konzerte veranstalten. Warst du schon mal auf dem BCS-Konzert? Nee.
Also ganz.
Aber das hat sich ja eigentlich nicht groß geändert.
Ja.
Das hat sich zum Tommyhaus nicht groß geändert, nur dass es ein bisschen größer ist. Aber du kannst ein BCS-Konzert nicht stattfinden lassen mit Abständen, mit irgendwelchen, mit diesen Regeln. Was nicht heißt, dass ich diese Regeln nicht will. Man muss bloß einfach sagen, nee, ich stelle... Also
da kommt keine Dynamik, keine Stimmung auf.
Also Autokonzerte ist sowieso... Also wie gesagt, muss ganz vorsichtig sein. Ich finde, auf der einen Seite ist es natürlich für viele... MitarbeiterInnen, die jetzt in der Veranstaltungsbranche arbeiten, ein gutes Ding, Geld zu verdienen wieder, um einen Job zu haben. Ah, ich bin Soundmann, ich bin Bühnenbauer, ich bin Rigger, geil, da ist was. Wenn man aber ehrlich ist, wenn Leute mit ihrem Auto vor eine Bühne fahren und aus ihrem Autoradio die Musik hören von dem Künstler, der auf der Bühne steht, das ist für mich persönlich totaler, indiskutabler Blödsinn und würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Ich war bei Helge Schneider in der Waldbühne letztes Jahr, wo anstatt 25.000, 5.000 waren. Und das war schön, weil ich mit 2 Freunden da war, ein bisschen quatschen konnte. Mhm. Aber das hat nicht mit dem Konzert zu tun. Das ist ja auch eher so ein Unterhaltungsabend gewesen.
Ich wollte also ein bisschen Stand-up, ein bisschen Musik, ein bisschen erzählen.
Ja. Ja. Aber wenn ich mir jetzt... Gib mir irgendeine Band, keine Ahnung, eine Turnstyle oder irgendeine Band, die ich jetzt gerade mag. Niemals würde ich mir die... Ich würde mir nicht mal im Internet angucken. Also nicht mal... Wenn die ein Streaming-Konzert machen. Ich gucke mir lieber alte Aufnahmen an von alten Konzerten.
Alte Live-Aufnahmen,
wo alles noch gut ist, aber das kommt für mich nicht in Frage. Das können ja alle machen, wie sie wollen.
Ja.
Aber da waren wir uns glücklicherweise total einig und haben gesagt, nee, lass uns mal die Füße stillhalten. Wir haben hier noch zu tun gehabt. Wir haben unsere Wohnzimmer-EP neu aufgelegt. Wir haben jeden Monat in diesem Jahr...
Diese Wohnzimmer-EP, war das diese Ding, wo ihr ein Konzert gespielt habt?
Richtig.
Aufgenommen und dann für Oma rausgekloppt?
Nee, wir haben vorher 6 Coverversionen aufgenommen
mit
Moses. Und jeder Gast, der damals in die Wuhlheide kam, in die Columbia-Halle, zu diesem Wohnzimmerkonzert, hat so eine CD in die Hand gedrückt bekommen. Und die haben wir jetzt nochmal als Vinyl aufgelegt.
Ah, geil.
Und dann aber nochmal, bist du dann nochmal gemastert und nochmal neu Cover und alles schick gemacht. Und dann haben wir jetzt jeden Monat ein altes Shirt aufgelegt. Dann haben wir für unsere Crew Sachen verkauft im Shop. Also wir hatten immer durchgehend zu tun, um das irgendwie alles am Laufen zu halten.
Also habt ihr auch eine feste Crew, die ihr an der
festhält? Ja, jetzt, die ist auch kleiner geworden, weil die natürlich im Laufe der Zeit auch gesagt haben, ey, ich muss gucken, wo ich bleibe. Aber es gibt so ein paar Leute, unser Soundmann Tom zum Beispiel, Robert, der unsere Buchhaltung, unsere Reiseleitung gemacht hat, Mülli, Merchandise, Reiseleitung, also jetzt Tourmanager und 1-2 Backliner, die sind schon seit 15, 20 Jahren dabei. Mhm. Und da hat man halt auch mal eine kleine Aktion gemacht.
Ja.
Und so war eigentlich die ganze Zeit genug zu tun, ohne jetzt händeringend ein komisches Streaming-Konzert zu machen oder ein Picknickdecken-Konzert.
Ja. Hast du noch irgendwelche anderen Sachen nebenherlaufen, neben Beatsex?
Naja, ich habe mit unserem Soundmann Tom,
wir haben
vorletztes Jahr eine Pause gemacht nach 20 Jahren. Wir haben gesagt, so jetzt, komm, jetzt macht mal jeder ein Jahr lang seins. Naja, weil 20 Jahre in der Band, ich weiß nicht, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen jetzt?
Nicht 20 Jahre.
Ich habe das noch nie geschafft, aber ich finde, dass 20 Jahre in einer Band zu spielen, das ist erstmal ganz wenigen vergönnt. Das gibt's hier noch.
Ja.
Das gibt halt Ärzte, Rosen, ich nenne immer so die Donuts, die Broilers, habe ich letzten Podcast gehört. Das ist natürlich immer eine Leistung. Ich rede jetzt immer nur von der Leistung, als Band zusammen zu sein. Ganz oft nicht über die Musik, aber ich selber hab's gemerkt, dass das echt richtig Arbeit ist dazu, dass das richtig funktioniert und dass man, und man hat natürlich irgendwann auch mal so einen Punkt, wo man sagt so, oh ja, also jetzt kann ich auch gerne mal was anderes machen.
Und weil einfach die Luft raus, wenn man keinen Bock mehr hat? Luft, oder also,
was ist ich glaube, nicht mal einfach, ich will jetzt mal was anderes machen. Also erstmal sind wir alle im Laufe der Zeit Väter geworden. Also jeder von uns hat seine, naja, und da war halt natürlich zwischendurch in so Jahren, wenn du halt 100 Konzerte spielst, ich habe 3-4 Geburtstage meiner Tochter nicht erlebt, das ist alles nicht so schlimm, das machen andere auch, die jetzt einen 9-to-5-Job haben und Nachtschicht machen müssen oder so. Aber das war so mal in der Zeit zu sagen, ey komm, wollen wir nicht mal kurz aussetzen, mal aus diesem, weil ist auch so ein Hamsterrad, weißt du, du hast dann immer, du machst eine Platte, dann fährst du 3 Jahre auf Tour, dann überlegst du, ob du noch, machst jetzt eine DVD oder eine Best-of oder eine Live-Platte, na komm, wir machen ein neues Album und bist immer so drin. Dann hat sich auch in diesem Musikgeschäft verändert.
So hat sich schlechteren?
Naja, für uns, also wir waren noch nie eine Band, die groß Platten verkauft hat oder so. Aber der Zeitgeist ist ja so weitergezogen. Und wir waren ja irgendwann keine zeitgeistige Band mehr. Wir sind ja auch jetzt nicht irgendeine angesagte, heiße Band.
Weil ihr macht das, was ihr wollt. Und
wir sind halt so alt und machen das schon so lange. Und dann kann man sich auch mal, ich finde, den Luxus kann man sich mal nehmen. Weil es war ja auch nicht so, dass, also ich habe in dem Jahr, wo wir, das war das Jahr vor der Pandemie, das ist natürlich rückblickend alles ein bisschen dumm gelaufen, dass in dem Monat, wir wollten letztes Jahr 25 Jahre Beatsex feiern mit richtig geilen Konzerten, wir wollten spielen im Zukunft am Ostkreuz, kennst du ja
bestimmt. Geil, ja, großartig.
Heimathafen, wir wollten im Metropol spielen.
Also ganz klein, richtig.
Wir haben uns richtig, von ganz klein, so, die Ärzte haben uns...
Aber die Ärzte,
wollten wir haben. Ich glaube, die haben die Idee geklaut.
Jetzt ist es raus.
Ja, und das ist leider ein bisschen dumm gelaufen, aber das Jahr davor, in diesem Pausejahr, habe ich mehr Musik gemacht als zuvor. Ich habe halt angefangen, viel zu produzieren zu Hause. Habe jetzt halt mit meinem Soundmann Tom das Kate Schellenbach-Experiment gegründet. Mhm. Das ist so ein bisschen Band-Produzentenduo. Wir machen halt viel so Rap-Kram, bisschen Club, Haus. Nee, Haus nicht, aber so...
Elektronische Musik so ein bisschen.
Ja, also es klingt alles nicht elektronisch, weil wir so alt sind. Und unser Hörfeld ist natürlich alles sehr analog geprägt. Ich meine, ich finde auch viel von dem neuen Scheiß super, aber so eine Band wie Kraftwerk klingt ja irgendwie trotzdem, also man, das weiß, das ist alles elektronisch, aber trotzdem klingt es ja so, als wenn, es ist ja irgendwie alles gedrückt und das macht gerade ganz viel Spaß und da haben wir jetzt auch Videos gedreht, hatten jetzt auch die ersten VÖs und so. Das haben wir so etabliert. Thomas macht die ganze Zeit Musik, hat sein Ended Label, Tomatenplatten.
Ja.
Ich glaube, Bernd hat angefangen, auch Musik zu veröffentlichen, als Killing Moon, glaube ich, der macht so Hausmusik.
Okay.
Thomas, Arnim sitzt auch gerade viel und hat bei sich angefangen, eigene Mucke zu machen. Peter hat viel andere Sachen gemacht. Und so hatten eigentlich alle total viel zu tun. Und
aber schon ein sehr weites Spektrum, oder? Also wenn man sich das mal so anhört. Also ich meine, auf der Bühne macht er Rockmusik Und nebenher dann da Haus, hier so.
Ja, aber ja, so, auf jeden, aber wenn du mal überlegst, zum Beispiel, wir machen auf der Bühne, wir spielen auch Elle auf der Stirn mit Deichkind und spielen Frieda und die Bomben. Also da geht die Schere auch schon weit auseinander.
Absolut, ja.
Oder wenn Arnim halt den Sampler anmacht und wir halt dann sagen, so, wir machen jetzt ein Stück oder wir spielen jetzt nur den Remix von dem Track. Also wir haben ja auch immer Dennis bei, der halt viel Tasten drückt und so perkussive Sachen abfährt. Wo halt, naja, also klar, wir sind eine Rockband und versuchen immer das alles viel mit Bass, Gitarre, Schlagzeug hinzubekommen, aber die Schere geht da schon weit auseinander. Das ärgert ja so viele Leute, die halt wollen, dass wir so klingen wie zu 48, 49 Zeiten.
Back to the roots.
Könnt ihr mal bitte wieder so klingen wie früher? Ja. Das ist ja Quatsch. Und
aber ihr entwickelt euch ja auch weiter.
Ja, aber das hat sich dann natürlich da total krass rausstilisiert. Ich habe jetzt schon, wisst ihr, ich habe mir irgendwann eine MPC gekauft und habe irgendwann Hip-Hop-Beats angefangen zu machen und habe irgendwann Tommy gefragt, sag mal, willst du die nicht mischen? Und er so, boah, die klingen ganz geil, wollen wir nicht eine Band gründen? Und ich so, ey, geil, wir machen jetzt Mucke zusammen und habe angefangen mit meinem besten Freund und unserem Soundmann, der auch noch ein super Ingenieur und ein guter Musiker ist, einfach Beats zu produzieren und jetzt suchen wir uns immer Sängerinnen und Sänger und machen einfach Mucke und veröffentlichen die unabhängig von Beatsticks. Und Thomas macht mit seinem Kram auch Sachen, die abseitig sind. Und ich finde das eigentlich... Also, wisst ihr, vorhin lief hier gerade auch Sex Pistols. Und wenn ihr dir die Pill-Sachen anhörst, also hier von John Lydon, also von dem Sänger dann irgendwann, der dann irgendwann auch Dub und so weiter gemacht hat. Oder du hörst ja The Clash an. Ich meine, ich weiß nicht, das war doch schon immer so.
Ja. Nee, war ja auch nicht negativ,
ich
meine.
Ich weiß, auf jeden Fall. Ja. Ich denke da manchmal auch drüber nach. Aber ey, wenn man seit über, also wir sind jetzt alle um die 50, muss man ja so sagen. Und du hast halt schon alles gehört. Und dann machst du einfach das, worauf du Bock hast. Und wenn ich zu Hause sitze alleine, und ich habe halt so ein paar Kisten mir gekauft und denk mir so, ey geil, so ein Bass-Synthi, ey, samplen, ey geil, Plattenspieler, ey geil, ich mache jetzt Hip-Hop, ey geil, ich kann jetzt Hip-Hop machen. Voll gut, noch mag ich das halt.
Ja, cool. Ich weiß ja nicht, was ich dich jetzt fragen wollte.
Ich wieder zu lange hier sülzt habe.
Ich finde das ja total spannend, wenn man denn, also so diesen, jetzt weiß ich's wieder. Und diese ganzen Einflüsse, die ihr da habt, bringt ihr die denn auch mit zurück in die Band? Oder bleibt es dann so ein bisschen exklusiv, in Anführungsstrichen, dass man sagt, nee, ich mache jetzt hier mein Projekt so und das mache ich da und Beats. Also dass das auch alles so getrennt ist. Nee,
ich glaube,
das
kann man glaube ich nicht.
Oder fließt das irgendwie schon so?
Ich glaube, am Ende fließt es, wenn man jetzt irgendwie, Kina, also ich weiß nicht, wenn du jetzt, gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Integrity-Sänger sein Leben lang nur asozialen Hardcore gehört hat, aber ich kann mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich glaube selbst, also wenn du dir Interviews, ich habe heute gerade, weil doch dieser Joey Jordison gestorben ist von Slipknot, der Schlagzeuger, und habe mir so einen Tracks angeguckt bei Arte, wo er halt mit, da sitzt er mit seinem Bassistenkumpel, mit dem er so eine andere Band hatte. Und wisst ihr, da war Joy Division dabei, meine absolute Lieblingsband, sagt er, da sind Police dabei, da sind Kraftwerk dabei, Kiss, klar, AC/DC, Megadeth. Aber da geht ja die, also da ist ja auch.
Das ist auch alles
dabei. Ist ja alles dabei. Und das war, glaube ich, noch nie anders gewesen. Ich glaube, das ist echt noch nie anders. Wenn dann Metallica mit Lady Gaga einen Song machen, dann hat das auch damit was zu tun, dass irgendjemand von denen mal einen Lady Gaga-Song geil findet. Ich glaube, das ist doch wirklich. Eisfeld hier von Beginn an hat doch mal gesagt, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Ich glaube, das trifft auf jede Musik zu. Das gibt, unser gemeinsamer guter Freund Pascal, der ist mit mir zusammen, wir sind auf diese Rascal-Konzerte, der ist ein riesengroßer Grime- und Garage-Fan und so ein Kram. Ich weiß nicht, du wirst ja auch nicht nur auf die 12 hören. Du hast ja bestimmt... aber es ist ja dann nicht nur... Du wirst ja sicherlich auch die eine oder andere Pop-Platte gut finden, oder?
Nee, also Pop holt mich gar nicht so ab. Ich habe jetzt so ein bisschen im so Country-Western.
Okay.
Wie heißt der denn? Orville Peck.
Ah, ja, gut, bei mir war es immer Willie Nelson oder Johnny Cash und so.
Also finde ich ganz abgefahren, aber es ist jetzt irgendwie auch eher so ein bisschen so ein leichtes Interesse, dass man sich das mal so anhört, aber ansonsten
bin ich. Hast du immer nur Geballer? Also immer auf die 12?
Ja, ist echt nur so, also von Deutschpunk bis Metal ist das irgendwie
alles. Ja, aber ich finde, aber guck mal zum Beispiel, jetzt mal, das ist doch total super. Metal, nehmen wir jetzt mal eine klassische Metal-Band, sind jetzt Iron Maiden.
Ja, ja.
Und dann nehmen wir jetzt mal Dritte Wahl oder Toxoplasma oder Hansaplast. Also ich finde ja, dass der Unterschied zwischen einem Capital Bra und Metallica nicht unbedingt größer ist als zwischen Iron Maiden und Hansaplast. Bloß weil die jetzt alle die gleichen Instrumente in der Hand haben.
Ich wollte gerade sagen,
aber es ist ja trotzdem was völlig anderes.
Ja, ja, absolut.
Und also das ist ja auch total divers und Ja, ja. Und ganz, also deine Plattensammlung muss genauso heterogen sein wie von jedem anderen. Bei mir ist halt noch ein bisschen, war halt so eine Deutschrap-Phase, die war echt heftig. Da habe ich viel wirklich echt Scheiße gehört.
Okay.
Und habe dann immer so meine Erklärung gefunden, aber...
Was hörst du jetzt? Also wo bewegst du dich jetzt so in welchen... Das
ist eine gute Frage. Hatte ich auch, also ich höre gerade tatsächlich viel Turnstyle, die finde ich wirklich richtig okay. gut.
Aber das ist ja, also gute Musik,
ja.
nicht, musikalisch nicht so meins, aber schön, also machen es super, was sie da machen.
Ja.
Aber das ist ja auch, was ist das, eine Weiterentwicklung von Hardcore, Punk oder ist das Rock?
Ich finde es einfach eine geile Band.
Okay.
Ich bin damit auch ein bisschen... Also klar, kommen die irgendwie aus dem Hardcore, alleine wenn man sich die Shows anguckt, wie da halt so Konzerte veranstaltet werden, aber ich war auch mal irgendwann bei Code Orange Kid, hießen sie noch, jetzt heißen sie glaube ich noch Code Orange. Und die hatten zwischendurch auch so Samples laufen und mir fallen halt ein paar Bands noch nicht mehr ein, die hatten, dann lief halt Hip-Hop dazwischen und dann finde ich zum Beispiel die Idols fantastisch, die ja dann auch die Streets covern bei einer BBC-Session oder die Viagra Boys, die du auch nicht in irgendeine Schublade quetschen kannst, dann höre ich, was höre ich denn jetzt gerade viel? Also wenn ich ehrlich bin, also das, so eingängig oder hier Spotify macht auch am Jahresende immer, was man am meisten hört.
Ja, so diese Zusammenfassung.
Im Januar kam dann bei mir war der meistgehörte Song war Master Ace aus dem Jahre 96, total hängen geblieben. Und meine meistgehörte Band waren die Misfits.
Okay,
ich krass. Ich höre immer, wenn ich Bock habe, die Misfits sind einfach die beste Band der Welt. Ich höre immer noch wahnsinnig viel Beastie Boys. Und ansonsten durch die Radiosendung versuche ich halt, ich höre viel Haiti, ganz viel quer, was mir gerade so unterkommt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du jetzt so runterrattern kannst, die ganzen Bands. Ich muss halt tatsächlich immer mein Telefon zur Rate ziehen und muss dann immer so rinkicken. Und da sind es auch bei Spotify immer ganz viele Podcasts und wenig so... Immer noch viel Rap, aber eigentlich so viel Ami-Kram.
Okay.
Und viel Grime, viel englischen Kram. So, ja. Finde ich.
Aber mit Misfits und Beastie Boys bist du ja dann doch auch irgendwie ein bisschen da hängen geblieben, womit du groß geworden bist,
ich
oder?
Bin natürlich hängen geblieben. Und wenn ich manchmal mit der Mama meiner Tochter so ab und zu mal ein Bier saufe und wir landen dann wieder so, spielen uns Sachen vor, dann fängst du an so, na hier Pop Smoke und dann bist du so ein bisschen bei diesem Cloud-neumodischen Kram. Aber irgendwann landen wir bei den 80ern und dann können sich mal alle... gelackt klingen, sagt, ey, The Cure sind die beste Band aller Zeiten. Und dann fickt euch mal alle mit eurem neumodischen Scheiß. Oder dann hört mir halt, letztens hatte ich wieder so eine Sick of It All-Phase und hab die Build to Last wieder tot gehört.
Hoch und runter gespinnt.
Oder hab letztens wieder Strive rausgeholt. Oder freue mich über immer, wenn ich, manchmal ist so mit einem Freund, mit unserem Dennis, das ist dieser andere Schlagzeuger,
ja.
Wenn wir dann irgendwie mal zusammensitzen, wir hören immer irgendwann Madball. Immer.
Ja,
wenn wir natürlich hängen geblieben sind.
Klar.
Aber das wäre ja auch total, also und ich finde immer irgendeine AC/DC-Track geil und ich freue mich immer, wenn Depeche Mode läuft, weil einfach sind einfach geile Songs und die bleiben halt geile Songs. Und dann wünschte ich mir manchmal, dass, weiß ich, ein Capital Bra-Song in 20 Jahren immer noch für irgendjemand so wichtig ist, befürchte aber vielleicht, dass der das Glück halt nicht hat, weiß ich aber nicht, wisst ihr, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich kann halt nur, wenn man halt schon so lange Mucke hört und immer wieder... Bist du im Bus, wenn wir im Bus saßen, nach dem Konzert, das lief gut. Und irgendjemand legt auf, du landest immer, irgendwann haben wir alle Oberkörper frei und schreien, don't look back in anger. Oder es kommt immer
die Schleife zurück.
Anarchy in UK.
Ja,
und
ja.
Da sagst du halt, okay, Anarchy in UK ist halt einfach ein Riesensong.
Ja, ja, klar.
Oder es kommt immer irgendein Misfits-Ding oder so.
Hörst du neue Musik? Also Turnstyle ist ja offensichtlich ein bisschen neuer, aber
wenn
du neue Musik hörst, wie kommst du daran?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ist dann Spotify so ein bisschen, das gefällt anderen? Nee,
ich habe mir letztens im Cortex der Plastic Bomb mal wieder geholt und habe da mal so ein bisschen querlesen und habe dann so festgestellt, dass ich bis auf die Band Scheiße, weil ich den Namen so geil finde, irgendwie ganz viel nicht kannte. Und dann mache ich mir manchmal, das ist ja echt ganz geil so bei den einschlägigen Streaming-Plattformen, man kann ja einfach so unbekannt
werden. Ja, klar.
Bin aber so schlecht mit Namen, also so Pisse... Und die Nerven, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder ein bisschen länger her, das habe ich mal eine Zeit lang relativ doll. Bei Hardcore bin ich tatsächlich, außer Turnstyle, bin ich leider richtig raus. Da fehlt mir, obwohl doch, ich hatte mal letztens...
Fehlt dir der Input?
Ja, ich hab zum Beispiel, als das losging mit der Pandemie, habe ich mir diese History of Hardcore, wo diese ganzen alten Typen da sitzen und sagen, hier mein Lieblingsclub meiner Stadt ist der und der beste Slamdancer. Und dann bin ich darüber auf so neue Bands gekommen. Und dann versuche ich ja bei meiner Radiosendung auch immer die Hälfte... Female Artist am Start zu haben. Und dann landest du natürlich bei so einschlägigen Blogs, wo dann halt Frauen-Hardcore ist, aber die Bands merke ich mir alle nicht. Ich muss ja auch nicht. Aber aber tatsächlich, also ich bin über jeden Tipp, wenn du sagst, ey, du bist Misfits-Fan, findest Turnstile geil, hör dir mal die an, Bombe, nehme ich sofort mit.
Ja.
Wenn ich aber leider, kann jetzt nicht, so wie Drangsal oder Casper, die in ihrem Podcast immer Name droppen, bis der Arzt kommt,
zack,
bin ich echt schlecht.
Aber bereitest du denn deine Sendung auch selber so vor, dass du dir dann schon mal dein Programm zusammenlegst und sagst, dit und dit
will ich dann immer lassen? Telefon, immer Shazam, wenn ich irgendwas höre.
Ja.
Und dann kriege ich auch teilweise jetzt Sachen zugeschickt von irgendjemandem. Und dann, wenn es mir gefällt, sage ich, ich spiele in der Sendung. Und dann habe ich so einen kleinen Ordner, da schiebe ich einen Monat lang immer die Sachen drin.
Ja.
Und dann sitze ich immer Samstag meistens so 3-4 Stunden da und bereite die Sendung vor.
Okay.
So mal so 25 Songs. Ich höre immer, also ich mache das ungerne immer dann, ja, das sind jetzt übrigens jetzt gerade Integrity, die haben vor 13 Jahren das und das Album und jetzt sind sie, das ist mir alle total unwichtig.
Mhm.
Wer sich dafür interessiert, kann sich die Playlist anhören bei mir bei Spotify und kann, wenn er sich will, kann er die ja selber googeln. Wenn jetzt Sepultura, neuen Song Sepultura letztens gerade, finde ich mega.
Okay.
Obwohl ich die Arise immer noch viel lieber höre. Die macht immer noch alles kaputt, Alter. Das ist so, weil es gibt so Dinger, da, wie heißt denn diese graue von Integrity, weil du von hast das. Die haben ein so ein asoziales Album. Ey, wenn ich mir
noch anhöre,
kriegt das mal raus, denk immer so, ey, leck mich am Arsch, Alter, so mies, wie der gelaunt ist, das geht halt einfach nicht anders, besser.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass dieser neue Hardcore, gibt's natürlich auch andere Bands, aber das wurde ja dann noch viel mit diesen, nicht New Metal, aber diesen, wenn das so sehr technisch wird.
Ja, schon fast, weiß ich nicht, Metalcore oder
irgendwie sowas. Ja, oder wenn es halt auch alles so krass geht. Also ich finde, Madball oder auch Hatebreed ist so die Grenze, wo dann, wenn es wirklich wie so eine Nähmaschine, wenn es so durchtackert. Aber ich finde es ja eigentlich immer, wenn es so ein bisschen asozialer ist.
Ja.
Ja, eigentlich, also so diese Code Orange Kids fand ich damals mega. Das war so der kranke Gesang und das war alles so, oh, Alter, seid ihr spröde. Das fand ich super. Ja, das muss.
Stumpf ist Trumpf.
Naja, nee, aber auch so ein bisschen, wenn die so ein bisschen eklig, finde ich auch gut. Wenn es auch so, wenn's, also klar, Sick About All ist immer eine Eins, das ist alle, die rollen da so durch und machen dann auch das mit mir, was sie machen sollen. Aber manchmal, also ich finde vor allen Dingen so Idols und auch Viagra Boys, obwohl es jetzt kein Hardcore ist, das ist alles immer so ein bisschen, das hat immer so eine Kante drin.
Mhm,
weißt du, was ich meine? Wenn es immer so ein bisschen, und ob es so eine Asozialität ist oder irgendwie so ein Augenzwinkern oder. Irgendjemand hackt einfach anders drin. Hast du rausbekommen, wie diese...
Wir haben jetzt hier verschiedene, ne? Also graue Cover ist natürlich Seasons in the Size of Days.
Die meine ich. Ey, das ist ein mieses Album, ey.
Ist es,
Das ist ein mieses Album.
Integrity natürlich auch immer ein Brett ist, so, ne? Also das ist...
Welche?
Integrity allgemein.
Ja, ja.
Also das ist...
Aber die habe ich tatsächlich, weil mein Auto hat keinen Spotify-Anschluss und ich kann auch mein Telefon nicht... Das heißt, ich muss CDs aus dem Keller immer holen und habe dann immer so CDs im Auto und habe die letzten Jahre drin gehabt. War auch dieses Drive, diese blaue oder diese Destroy the Machines von Earth Crisis. Dann muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, weil es dann ja auch so, weil es dann auch nicht mehr fett klingt. Damals dachtest du, aber manche Sachen sind immer noch so wahnsinnig fett.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, okay, das ist einfach schon geil. Ja,
aber auch vielleicht mit dem Wissen, wenn man, also ne, dann und dann wurde diese Platte aufgenommen.
Ja, der Logo, ey, ne? Das ist also 94 gewesen. Und wenn du die jetzt, also dann habe ich es den letzten, obwohl die nicht, aber Dann sieht er, Karl Büchner ist ja mittlerweile, weiß ich, der ist der Dreifache, ist so real, aber trotzdem war das damals so, und ich weiß ja nicht, ich würde da genau sehen, in der Zeit, wo man, die 80er sind für mich halt einfach so, mein Lieblingssong aller Zeiten ist halt Small Town Boy von Bronski Beat, aber da war ich halt auch, weiß ich, da war ich halt zwischen 10 und 15.
Und
das Ding bumst mich immer noch weg, weil das halt einfach, da kriegt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Geil.
Und Misfits höre ich halt, seitdem ich weiß, dass es die Misfits gibt, bei mir sind es erst Anfang der 90er. Aber das ist schon immer, ey, Glenn Danzig hat danach nur noch Scheiße gemacht, finde ich. Aber es war einfach eine heftige Band. Und wer soll denn die jetzt toppen? Oder The Cure, wer soll denn bitte The Cure toppen? Wer soll denn da kommen, bitte? Das kannst du da alle, ich wette bei sowas doch immer. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn eine Band kommt, die mich wieder umbläst. Und wenn du irgendwas hast, jetzt sind wir ja auch WhatsApp-Freunde, schick immer mal irgendwie so ein, wenn du irgendwas hörst, sagst, ey, komm, schick ich dem Scholz mal Spotify, zack, hier so einen Link. Auch für die Radiosendung, ich finde das geil. Ist für mich
werde ich richtig zuspammen.
Weil ich finde es geil, dass bei mir läuft halt, wir sind ein Dua Lipa-Song, danach kommt halt Earth Crisis bei der Radiosendung.
Ja.
Das gibt's, ich glaube, dass das in ganz Deutschland, wetten nicht in ganz Europa, gibt's keine Radiosendung mit dem Querbeet. Dann kommt Hannes Wader mit dem Arbeiterkampflied und danach kommen, keine Ahnung, kommen Pisse.
Ja. Aber trotzdem ist ja Radio so ein Medium, ne? Ich meine, wir hatten es ja eingangs schon mal so ein bisschen, aber das, also Radio hören, ich müsste wahrscheinlich wirklich mich wiederum vor einen Rechner setzen, um Radio zu hören.
Ja, im Auto nicht?
Nee, also da ist auch immer Bluetooth das Handy angeschlossen und dann höre ich Spotify.
Aber dann hörst du halt die Playlisten oder?
Nee, ich höre mir die Bands dann an.
Du hörst dann richtig Platten.
So die Bands, so. Genau, also die Platten dann irgendwie
ich
immer durch.
Ja eigentlich, also wisst ihr, ob es ein Altersding ist? Das Komische ist ja, dass dieses Radio-Ding ja schon ein bisschen zurückkommt. Erstmal gibt es ja mittlerweile Podcasts,
ja,
wo auch wieder Musik läuft. Das muss man sich leisten können. Ich weiß.
Vor allem ist ja mit GEMA und.
Ja, ist ein bisschen komplizierter. Hier dieser Radio mit K, hier mit den Kraftclub-Jungs, die machen das. Ist aber ganz interessant, weil die haben immer so 5 Songs jeder in der Sendung. Mhm. Ist natürlich oft so von wegen Lisbeth und sowas, was nicht so mein Ding ist. Aber manchmal denke ich, ist ja cool. Drenz zum Beispiel, so eine Band, habe ich da mal kennengelernt und gibt immer so ein paar Sachen, wo ich denke, ach, kick. Und da tippt ja wieder die Bewegung dahin. Zum Beispiel hat jetzt ja, wie heißt dieser große Streaming-Anbieter zum Fernsehen? Netflix. Die haben jetzt ja so einen linearen Sender eingerichtet, wo du halt nicht mehr dir aussuchen kannst,
sondern
du
machst an.
Und denk mir, ja, aber Dicker, das ist doch Fernsehen.
Natürlich.
Und das ist Fernsehen. Ist doch Radio. Und dann muss ich halt sagen, also das ist jetzt überhaupt nicht gegen Podcaster, weil für die tolle Podcasts, aber ich höre halt unglaublich gerne so Radio 1 und auch manche Sendungen bei Fritz oder Deutschlandfunk. Da ist halt einfach so redaktionell und jetzt sind halt auch Moderatoren.
Mhm.
Und tatsächlich auch manchmal noch Musiksendungen, die mir halt echt gefallen, weil ich halt nun mal ein erwachsener Mensch bin. Ich kann aber auch verstehen, dass meine Tochter mit 13 einen Fick gibt auf Radio.
Ja, die will die alten Säcke da nicht hören wahrscheinlich.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob es Radiosender gibt, die ihr gefallen. Also wenn wir manchmal Auto fahren, dann müssen wir Radio hören und dann macht es auch Spaß, wenn wir mal durchskippen und sagen, wie viele Punkte würden wir dem Song geben. Und dann bist du auch, sobald du aus Brandenburg raus bist, bist du ja auch verloren, wenn wir manchmal irgendwie an die Ostsee fahren.
Ja. Oh
Gott, ey, wenn du nicht in Berlin wohnst, du bist ja komplett am Arsch mit den Radiosendern.
Ja.
Und aber ich höre immer noch gerne und bin auch immer noch Fan von ein paar Leuten im Radio. Bettina Rust, Hörbar Rust oder so. Ist aber viel redaktionelle Arbeit und viel so Labersachen. Mhm. Musik selber, hast du schon recht. Aber wenn ich dann ehrlich bin, der verkackte Algorithmus bei Spotify, wenn ich jetzt ich bin ein großer Audio 88 Yesin-Fan, so deutsch,
okay.
die finde ich voll gut. Und alles, was so aus der Ecke kommt, More Like Dilemma und also Fat Tony, Use You, also alles, was so ein bisschen smarter ist. Und du fängst an, das zu hören, da bist du schnell durch und dann sind sie bei Modus Mio und du musst den ganzen Tag, keine Ahnung, Summer Jam und Capital Bra hören. Macht mir manchmal auch Bock, aber das langweilt mich halt irgendwann total.
Ja.
Und dann ist Spotify, kommt an seine Grenzen, weil ich müsste den halt so füttern.
Ja, du musst schon sehr fit sein. Ne?
Und man muss die ganze Zeit, man muss eigentlich immer wissen, ich sitze immer da, was höre ich denn jetzt, und dann ist immer, ach, ich höre wieder Ocho Rocho oder ich höre die Misfits. Und dann hat sich's für mich schon wieder erledigt mit neuen Sachen. Oder, lass mal die Erase von Sepultura nochmal hören, ist ja eine geile Platte. Ist wirklich so. Und dann neue Sachen, wo sind die neuen, dann hörst du den Song, ah, der ist geil. Und dann wird dir gleich wie bisschen Biotech ist Godzilla vorstellen, so, jawohl, jetzt komm, wir hören die jetzt wieder. Und dann bist wieder Feierabend.
Geil. Wir sind hier durch, mehr oder weniger.
Ich laber so viel.
Nee, ist gut, mach. Okay. Dazu ist es ja ein Podcaster. Aber faktisch, hier mein Stichpunktzettel ist quasi durch. Es gibt jetzt nur noch eine Sache zum Schluss, wenn du Bock drauf hast.
Gibt's immer, Marzahn, wo bist du eigentlich groß geworden in Marzahn?
In Marzahn, Rauwallmerkstraße.
Rauwallmerk, da hat meine Oma gewohnt. Ich weiß,
jetzt
Meroallee, glaube ich, wa?
Genau, also es ist ja so Meroallee,
Rauwallmerkstraße. Da habe ich meine Ausbildung. Dahinter, Rauwallmerk ist ja jetzt, wo der Zirkus ist, dahinter war die Deutsche Reichsbahn.
Genau.
Da habe ich gelernt und meine Oma, da war das ja die Tanke gegenüber.
Richtig.
Und dann der Zehngeschosser, da hat meine Oma gewohnt.
Ah, geil.
Und da bin ich immer zum Mittagessen hin, Rauwallmerk. Ja. Und dann immer hochgelaufen zum Blumenberger Damm. Schön. Aber du wohnst auch nicht mehr da.
Wohne ich da.
Echt, du wohnst da?
Ich bin wieder zurückgezogen,
Ach, du also auch?
Ja.
Du hast zwischendurch wo gewohnt?
Na, in Köpenick draußen. Und dann
bei mir genauso. Ich war im Friedrichshain und bin vor 2 Jahren glücklich zur Pandemie wieder nach Altfriedrichsfelde am Bahnhof Lichtenberg gezogen.
Ja.
Und zahle jetzt 600 € für eine 3-Raum-Wohnung.
Naja, wir haben 4 Zimmer und 680 waren.
Das ist geil. Ja, das Familie, seid ihr mittlerweile? Oder
nee, du
und Madame?
Ja.
Ja, geil, ja. Du bist halt, das sind halt die smarten Dudes, finde ich, die einfach wieder zurück in den Block ziehen.
Ja.
Und es ist cooler so für dich, oder?
Ich liebe es. Ich bin in der Straße groß geworden. Ich wohne auf der anderen Straßenseite wieder.
Geil.
Ist einfach günstig und total gut.
Die Rauwallmerk ist die hochgeht dann.
Ist die hochgeht, genau. Und ich wohne rechts dahinter, nicht in den hohen, sondern in so einer Fünferplatte genau dahinter.
Ach, geil.
Ruhig.
Also, wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, gehst du hoch und dann rechts
durch die Großen durch und dann im Hinterhof.
Ja, Fakt ist, was man sagen muss, grün ist es ja auf jeden Fall, der dicken die meisten Leute ja nicht. Du hast immer halt in der Nähe, also ich meine, das Einkaufszentrum vorne am S-Bahnhof Marzahn ist nicht so geil, aber meine Schwester geht da gerne einkaufen und sagt so, ist immer leer.
Ist es ja auch. Ich meine, was kaufen, dann hast du ja alles da.
Und ich finde diese Einkaufspassage, diese
Promenade,
die mag ich immer noch total.
Großartig.
War ich letztens Sportartikelhersteller, musste ich irgendwann einen Ball für meine Tochter, also letztens, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so.
Ja.
War ich Bombe da.
Ja.
Sind immer noch alle Geschäfte offen oder haben die da?
Na klar, nee, es läuft.
Ja, geil, wie du geile Marzahner feierst. Mega. Naja,
ich ja, bin da groß geworden.
Timmy, alter Bombe. Weißt du?
Großartig. Ey, zum Abschluss hier nochmal ein kleines Spiel.
Ja.
Gibt's ja am Ende immer Wunsch-Line-Up.
Ah, okay.
Du bist Veranstalter.
Ich bin Veranstalter.
Du stellst deine eigene Show zusammen.
Ja, ach du Scheiße.
Unendlich viel Geld.
Ja.
Kannst auch tote Bands zum Leben erwecken. Es gibt keine Genregrenzen. So, alles, was du willst. Fangen wir mit einem Laden an. Wo würde die Show stattfinden?
Naja, ich müsste natürlich ein großer Laden sein mit viel.
Das ist ja deine Show, kannst du
ja. Ja, am besten mit mehreren Bühnen, damit es halt auch wirklich. Ich glaube, ich würde tatsächlich. Guck mal, ich würde den Flughafen Tempelhof nehmen.
Okay, und dann so.
So wie beim Berlin-Festival damals, wo halt ja. Im Hangar gibt es ein paar Dinger.
Und, ja, ja.
Ja.
Wer spielt?
Boah, also die Beastie Boys müssen auf jeden Fall spielen.
Okay.
Safe. Ich würde eigentlich aber nur, weil ich es mal sehen will, Billie Eilish spielen lassen, weil ich sehe bei Billie Eilish Konzerte immer nur im Internet und ich will das echt mal sehen und ich habe die damals dummerweise verpasst bei Lollapalooza. Die sollte auch spielen, aber in so einem kleinen Hangar.
Ja.
Jay-Z.
Okay.
Auf jeden Fall. Dann würde ich Pisse auf jeden Fall spielen lassen. Gott. Bad Brains.
Oh, nochmal auspacken.
Bad Brains 82 damals,
ja.
GBs Zeiten auf jeden Fall. Dann Warzone habe ich nie live gesehen und weiß
okay. Immer
nicht, ob die mir fallen oder nicht, weil der ganze Sülze immer um den Ray Bees, weiß ich nicht.
Ja, naja, verstehe
ich. Also keine Ahnung, das würde ich machen. Das ist jetzt auch, was mir gerade nur so einfällt. Oh Gott, das ist. Die Kennedys in der Organisation.
Okay, spielen auch?
Die sollten auch spielen, ja, das okay. Finde ich gut. Dann auf jeden Fall war Bruce Springsteen. Der ist einfach geil. Ich finde Bruce Springsteen ist einfach. Ich war zweimal im Olympiastadion, einmal bei Jay-Z und Beyoncé und einmal bei Bruce Springsteen. Beides waren die krassesten Konzerte. Das war so heftig.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich würde mir eigentlich unbedingt mal Susie and the Banshees, will ich unbedingt mal sehen.
Okay. Ja, ist ja schon ein Festival.
Ja, deswegen habe ich den Flughafen gewählt. Ja, und dann müssen wir kicken, da gibt es natürlich wahnsinnig viel. Also ich finde Audi 88 Yes sind immer total mega heftig. Die Drunken Masters müssten auflegen, auf jeden Fall. Boah, ey, für Tony Use You müssen mit Edgar Wasser müssen auf jeden Fall auch auf so einer Alternate Stage irgendwo. Dann muss es. Dann
für dich selber?
Nee, ich bin nicht bescheuert, Alter. Auf gar keinen Fall. Die anderen vier würden mir einen Finger zeigen, wenn ich die alle
bei, da... Bei dem Line-Up.
Ja, da kann ich euch sagen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich würde das doch nicht so machen wie Kraftklub hier mit selber arbeiten. Ich würde einfach nur, wenn ich unendlich viel Kohle habe, ich zahle das ja alle. Die kriegen yeah. alle unendlich viel Geld.
Yeah.
Jede Band. Tatsächlich gibt's so eine geile Soli-Bühne geben. Würde Peter Fox fragen, ob er nochmal ein Set spielt.
Okay.
Weil er ja wahrscheinlich, der soll CeeLo Green mitnehmen. KZ eigentlich auf jeden Fall, okay. Aber ganz, ganz klein und am besten ohne Strom, weil ich hab's immer gesehen im Magneten, da ist der Strom ausgefallen.
Und die haben einfach weitergemacht?
Ja, ein bisschen so mit Breakdance für Arme und dann haben sie ein bisschen gerappt, obwohl nicht mega, mega Band.
Geil.
Die Skeptiker würde ich spielen lassen, weil ich die immer geil finde, wenn sie Deutschland halt's Maul spielen. Finde ich einfach so viel, also so viel
passend,
so viel Antifa ist in mir immer am Start.
Ja.
Ja, und auch dann. Und dann können sich noch alle Leute aus meinem Freundeskreis, wir haben natürlich über mehrere Tage, aber ich habe ja so viel, du hast ja gesagt, ich habe so viel Geld, das heißt, ich kann ja auch alle Hotels der Stadt buchen für alle Bands.
Klar.
Und da würde ich natürlich jetzt noch meinen Freundeskreis fragen, wen wollt ihr denn noch sehen?
Das ist ein Festival.
Dann gab es ja damals mal diese Band aus Johnny Cash. Dann
Hollywood Undead oder irgendwie sowas?
Nee, mit
Ah nee, Johnny Cash, ich war bei Johnny Depp war ich gerade.
Nee, Johnny Cash, dann George Harrison von den Beatles, Roy Orbison und noch einer, die haben irgendwie mal die Traveling Wilburys. So weit halt. So weit würde ich das spielen lassen. Tom Petty. Und so weiter. Ich glaube, wird relativ divers. Aber was relativ peinlich gerade große Fresse von ihr habt mit ich lasse hier nur Hälfte sind Frauen. Ich habe gerade fast nur Bands genannt, wo Männer spielen.
Ja, was soll ich dir sagen? Guck dir mal die Gesprächspartnerliste von dem Podcast hier an.
Ja, scheiße, ey. Blondie. Ja, ist total. Sonic Youth. Sonic Youth nicht. Thurston Moore ist hier so ein. Der macht so ein Anti-Israel-Gebäsche gerade, der Heiki Nockdorf. Ja. Das ist mir so unreflektiert. Ja, das kannst du jetzt noch und so weiterführen. Und
aber das ist so ein stabiles Line-Up. Also ich meine, wenn du dann noch deine Freunde und Freundinnen fragst und wen da nicht alle hast, die können auch noch die Bands da irgendwie reinholen.
Aber eigentlich auch Quatsch, ist viel zu anstrengend, so viele Bands. Eigentlich musst du sagen, so, ich lade mir jetzt einfach eine coole Band da in, die 3,5 Stunden spielt, die Ärzte und alle sollen ihren Spaß haben, hast du eigentlich einen viel besseren Abend.
Deine Show. Deine Show. Hey, an der Stelle vielen Dank, dass sehr du gerne. Den, dass danke du den Quatsch dir. Hier mitgemacht hast.
Ja, wieso Quatsch? Voll geil. Danke, dass du meine Sülze hören wolltest.
Dass du dir die Zeit hier auch genommen hast. An der Stelle nochmal danke an Pascal.
Auf jeden Fall. One Love. Shoutout. Dickes Shoutout.
Genau, Shoutout müssen wir hier bringen. Shoutout an Pascal.
Ja. Viel Liebe.
Wir sind am Ende. Hast du noch letzte Worte?
Willst ja, Nazis sind scheiße und werden immer scheiße bleiben. Und
bleiben auch immer scheiße, ne?
Ja, und der Kampf ist nicht zu Ende, sag ich immer, Jane. Der Kampf ist noch nicht zu Ende.
Damit würde ich sagen, beenden wir das, oder?
Alles klar. Ciao. Und Front. Bis dann. Tschüss, Timmy.